Und ich kann meine Standardfrage einfach immer wieder stellen. Wo ist mein verdammter geliebter Sommer hin?
Ach, jetzt hör doch auf zu heulen
ich
und so
weiter. Ich will den haben.
Ja, am Wochenende kommt doch wieder was Neues. Also quasi jetzt, wenn ihr die Folge hört, habt ihr schon wieder einen ganz heißen Sommer hinter euch.
Ja, und rate mal, wer an diesem heißen Sommertag arbeiten darf. Richtig.
Moi. Wasser zwei Daumen und das interessiert überhaupt keinen. Ich.
Ja. Ja, ich hab dich einfach lieb. Danke dafür.
Absolut. Nichtsdestotrotz müssen wir mal über Gefahren, glaube ich, auch reden, weil auch du, lieber Mike, bist gefährdet im Einsatz, genauso wie ich, wenn man im heißen Sommer unterwegs ist, aber eben auch mit vielen, vielen anderen Dingen, die so am Einsatzort vorkommen. Und darüber wollen wir heute mal reden. Gefahren am Einsatzort. Bin sehr gespannt, was wir da alles so aufdecken, was uns noch einfällt und vielleicht fällt euch es ja auch ein. Überlegt mal ganz kurz, gebt ein kurzes Intro und dann geht's gleich los.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ich werde immer gefragt, Mike, warum bist du eigentlich so selten krank? Und das ist wirklich so, ich stecke mich unfassbar selten an, egal wie, was, wo. Und sagt man dann immer, naja, auch Viren haben ihren Stolz und kommen einfach gar nicht zu mir.
Frag mal, warum ich immer gesund bin. Nein, natürlich nicht. Zu mir gehen sie immer und sagen, also zu dem Gesindel, da fügen wir uns auf jeden Fall gerne hinzu. Das ist bei mir nämlich immer so, dass ich irgendwie immer einen Schnupfen habe oder sonst irgendwas. Einige kennen das noch aus der Anfangszeit-Podcast. Da hat sich ja Louis Mutti immer darüber aufgeregt, wenn ich schniefe. Ich versuche das wirklich immer zu vermeiden mittlerweile.
Also toi, 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 irgendwie scheinig Glück zu haben.
Ja, also bei mir fragen die Kollegen auch immer nach, ist das jetzt Schnupfen oder Allergie? Ja, Allergie. Ja, aber es ist meistens auch wirklich allergiebedingt, aber egal, ja. Bevor wir aber zu Gefahren kommen, lieber Mike, gucken wir uns erstmal an. Uns haben ja wieder viele, viele, viele Leute geschrieben. Es sind wieder tolle E-Mails reingekommen zu den letzten Folgen mit eigenen Erfahrungen. Eine hat uns die liebe Malia geschrieben. Die hat nämlich was ganz Schreckliches erlebt und zwar einen Autounfall zusammen mit ihrer Mutti. Und es ist alles soweit erstmal gut gegangen, das muss man vorweg schicken. Sie hat sich toll um ihre Mutti gekümmert, sie ist selbst im Schulsanitätsdienst und konnte quasi ihr Erste-Hilfe-Wissen unter Beweis stellen. Also freut uns auf jeden Fall, dass du da so guten Einsatz gezeigt hast in deiner Mutti und dir auch helfen konntest. Allerdings hat sie sich gefragt, nachdem sie den Rettungsdienst verständigt hat, sind so viele trotzdem weitergefahren. Das heißt, der Unfall ist passiert und obwohl das wohl einige gesehen haben, dass das Auto in den Graben gefahren ist, hat kaum jemand angehalten und sie fragt uns, warum ist das so? Wieso fahren Leute immer an so einem Unfallort vorbei? Ja, da gibt's viele, viele Erkenntnisse. Da bist du nicht die Einzige und die Erste vor allen Dingen, liebe Malia. Und das tut natürlich weh, sowas schon allein zu sagen, oder?
Richtig. Und es gab ja auch diverse Experimente seitens TV-Sender. Da hat man das mal wirklich gemacht. Da hat man einfach einen Unfall nachgestellt, da eine Puppe reingeworfen ins Auto oder eben auch ein Darsteller bewusstlos am Boden liegen lassen. Und da haben sie wirklich mal geguckt, wie viele Leute halten an. Und das war mir sehr erschreckend. Vor allem, bis das erste Auto angehalten hat, hat es teilweise wirklich Minuten, 5 bis 10 Minuten gedauert. In der Zeit sind 20, 30, 40 Autos einfach vorbeigefahren.
Ich hoffe, ich finde diesen Beitrag noch. Ich glaube, der war von Quarks und Co. damals.
Das kann sein.
Da gab es einen ganz alten Beitrag, der aber das ganz toll aufklärt. Also, um das mal kurz zu fassen, ihr könnt euch das Video angucken. Ich hoffe, ich finde den Link. Ich schreibe mir das mal einfach auf und pack den mal drunter. Aber in dem Video sieht man wirklich, da geht es, glaube ich, um Zivilcourage. Da haben die einfach einen tollen Unfall nachgestellt, der wirklich realistisch aussieht und haben dann geschaut. Wenn jetzt zum Beispiel ein Auto alleine da ist, hat man bemerkt, dass das Auto eher anhält, als wenn da mehrere hintereinander vorbeifahren. Und die Psychologen haben herausgefunden, dass man sich immer an den Vorwärtigen so ein bisschen orientiert und sagt, naja, wenn der vorbei fährt, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein oder vielleicht hat der auch schon was gemacht. Der vorne guckt in seinen Rückspiegel und denkt sich so, naja, kann der da hinten ja auch machen. Ne? Gibt es noch viele andere Beweggründe, Angst vor dem Kontakt mit toten, verletzten Menschen, genau. Angst davor, etwas falsch zu machen vielleicht. Auch, ja, oder damit gar nicht in Berührung zu kommen, gibt aber auch zum Beispiel den Zeitstress. Ich muss auf Arbeit, ich habe einen wichtigen Termin, dafür habe ich jetzt keine Zeit. All das kommt vor. Und das ist nicht nur beim Autofahren so, das ist tatsächlich auch in belebten Städten und gerade in der Großstadt, wo man es ja ein bisschen gewohnt ist, dass da Menschen rumliegen, auch einfach Menschen ohne festen Wohnsitz, Leute, die einfach so chillen auf der Bank. Und da kommt man ja häufig weniger dazu, irgendwie mal Erste Hilfe zu leisten, weil man sich so denkt, naja, vielleicht macht man sich ja auch zum Löffel, ne, wenn das jetzt doch nichts ist.
Wobei, es ist immer ein leidiges Thema. Mir kommt da immer so in der Gedanke, wir sollten das mal machen. Wir sollten das einfach mal in der Stadt. Einer legt sich hin, spielt bewusstlos, Mal gucken, was passiert.
Bin gespannt, ja. Wer soll zum Erste-Hilfe-Tag, der ja am, ich glaube, 8. September sogar ist, der Tag der Ersten Hilfe, da wäre sowas nochmal spannend. Ob wir das bis dahin hinbekommen, müssen wir mal gucken, was unser Dienstplan dazu so sagt. Aber es wäre auf jeden Fall ein spannendes Experiment, was wir durchaus mal angehen können. Also Malia, bitte verliere nicht den Glauben an die Menschheit. Das passiert immer häufiger und oft sind die Menschen nicht immer unbedingt schuld. Allerdings muss man auch vorwerfen, würden wir mehr mit Zivilcourage machen und würden den Leuten das auch nicht so peinlich sein, wenn sie sagen, okay, vielleicht war das doch nichts, würden sie wahrscheinlich viel mehr drauf gehen. Einige haben einfach nur Angst, irgendwas falsch zu machen oder denken halt, naja, was soll ich da jetzt ausrichten? Ne? Da kommt doch der Rettungsdienst auch gleich. Also dazu sei nochmal rechtlich gesagt, der Notruf alleine reicht nicht aus, um hier rechtssicher zu sein, um zu sagen, jetzt habe ich meine unterlassene Hilfeleistung hier umgangen. Nein, es ist wirklich so, alles, was zumutbar ist, muss auch getan werden. Das heißt, aussteigen, absichern der Unfallstelle, gucken, ob man den Menschen helfen kann. Ja. Liebe Malia, alles, alles Gute deiner Mutter und dir und vielen Dank für deine Geschichte und dass du uns sie schon so erzählen konntest.
Genau, vielen Dank. Und apropos Recht, wir haben in der letzten Folge über eine Mail gesprochen, die wir bekommen haben, wo es über Bahnübergänge ging, aber eben auch und das war ganz spannend, ärztliche Delegation im Rettungsdienst. Dann wird hier quasi ausgesagt, dass immer der Höchstverantwortliche, die Verantwortung hat, seinen Kopf hinhält für alles, was er delegiert, was er abgibt. Und da kam bei uns ein bisschen Zweifel auf, denn nein, das konnten wir uns nicht vorstellen und ich hatte auch immer noch so, nee, irgendwas, das haut auf jeden Fall so nicht hin. Und wir haben dann einfach wirklich mal unsere Expertin, die Tanja Melzer, gefragt, die wirklich ganz explizit dazu ein Statement verfasst hat. Zum Beispiel eben war das hier der Fall, wenn der Patient bewusstlos ist, dann hält der höchst Ausgebildete für Fehler den Kopf hin und in beiden Fällen müsste es dokumentiert werden, Punkt, Punkt, Punkt. Diese Aussage ist an sich erstmal so falsch. Denn hier ist es einfach so, dass die Begrifflichkeiten Anordnungsverantwortung und Durchführungsverantwortung durchaus eine entscheidende Rolle spielen. Denn nehme ich diese Anordnung an, intravenösen Zugang legen, ich sage, ich mache das, habe ich persönlich nur und nur ich dafür die Durchführungsverantwortung. Mhm. Läuft da was schief? Ich sage aber, das ist hier alles super, das ist frei flüssig, es läuft frei, aber dann läuft zum Beispiel etwas massiv para, also neben die Vene, dass sich das entzündet, im Worst Case wirklich nekrotisch wird, also ganz, ganz massive Folgeschäden verursachen kann, halte ich dafür den Kopf hin, nicht der Notarzt. Und das muss man einfach mal ganz klar differenzieren, dass nicht immer der Arzt für alles den Kopf hinhält, sondern auch wir die Dinge übernehmen, die wir nachweislich können oder das neue Lieblingswort der Leute beherrschen. Dann ist es so.
In der Sicherheit wiegen sich ja viele immer noch. Die denken ja, ihre Freigaben, die sie so bekommen, die sind dann einfach abgegeben oder die Verantwortung ist abgegeben an eben den ärztlichen Leiter oder den Notarzt, der vielleicht sogar einfach nur angerufen wird, gesagt wird, ja, ich habe hier einen Hypertonus, wird gerne die Philippinen geben. Sagst du ja? Ja, okay. Trotzdem Durchführungsverantwortung. Ist immer da. Und das fand ich ganz spannend, denn die Frage kam schon mal auf, es gibt ja dieses eigenständig und eigenverantwortlich, ne? Zwei Begrifflichkeiten, die im Notfallsanitätergesetz nämlich vorkommen, aber eigentlich an sich das Gleiche bedeuten. Ne? Also insofern, ihr seid dafür verantwortlich für jede Maßnahme, die ihr dort macht, egal ob sie delegiert ist oder eben nicht. Und dass sie natürlich auch ordentlich durchgeführt wird und für alle Folgen, die dazu kommen. Hast du natürlich einen Arzt bei dir, der sagt jetzt, okay, wir geben jetzt statt so und so viel Milligramm, keine Ahnung, irgendein Medikament, dieses Milligramm, dann ist es ja schon von ihm delegiert. Also er delegiert ja diese Grammatur. Dafür sind wir jetzt nicht zur Verantwortung zu ziehen. Das muss man einfach auch dazu sagen.
Richtig. Man kann mal hinterfragen, wenn einem das komisch vorkommt.
Auf jeden Fall.
Und davon lebt auch jeder Einsatz und das Team, dass man auch mal kurz Dinge hinterfragt. Oder wirklich auch mal, hey, bist du dir sicher? Vertauschst du vielleicht nicht eine Zahl? Ist doch total okay.
Absolut.
Ne? Aber wenn der Arzt jetzt sagt, nee, ich möchte die und die Dosis haben und bestätigt das auch nochmal. Und was Tanja zum Thema Bahnübergänge gesagt hat, da hat Chris nochmal einen ganz persönlichen Kontakt zu Tanja aufgenommen.
Ja, Tanja ist natürlich auch der Meinung, wie ich schon, dass es auch den gerechtfertigten Notstand gibt. Also hier sprich, das Leben über diese Bahnverordnung eben geht. Sprich, also ich kann mit dem Blaulicht und dem Martinhorn eben auch das Recht in Anspruch nehmen, einen Bahnübergang zu überfahren mit dem rechtfertigenden Notstand, der ja dann über all diesen Gesetzen steht und das Ganze dann eben nicht aushebelt, aber eben rechtfertigt. Nichtsdestotrotz wäre es schon komisch, wenn da irgendwas passiert. Also ich kann es nur nochmal sagen, Bahnübergänge, die nicht gut einsehbar sind und so weiter, lasst es einfach sein, wartet vielleicht die Minute ab. Wenn es natürlich um was anderes geht, ihr müsst es wirklich selbst einschätzen können, ob ihr das Ganze verantworten könnt. Ich möchte aber nirgendwo eine Generaldelegation sagen, ihr könnt jetzt über Bahnübergänge fahren. Nachher heißt es noch viel bei der Hand, was ihr sagt und dann hat das irgendeiner gemacht.
Mittlerweile, ich kann mich hier bei uns in der Gegend so an 2-3 Bahnübergänge erinnern, da wartet man mal geschmeidige 10 Minuten.
Ja.
weil die noch von so einem Schrankenwärter runtergefahren worden sind. Aber mittlerweile läuft das ja eigentlich alles ganz gut automatisiert, dass man da nicht ewig steht. Bleibt halt einfach stehen.
So.
Wenn ihr den Zug seht, weil der Bahnübergang direkt von der Haltestelle ist und der Zug steht da und guckt auch noch und winkt euch nicht vorbei, fahrt halt rüber.
Der hat übrigens nicht die Möglichkeit, großartig hart zu bremsen und zu sagen, ja, ich lasse mal den RTW da durch. Zumal man davon ausgehen muss, dass blaues Licht am Tag noch weniger, in der Nacht aber auch nicht so gut zu sehen ist, weil die Wellen, die reichen nicht so weit.
Ja,
deswegen hat man sie damals zu Kriegszeiten ja auch benutzt, damit die nicht so gut zu sehen sind. Und das ist leider immer so. Deswegen stellt sich manchmal die Frage, sollten wir Blaulicht tatsächlich immer noch beibehalten oder lieber anderes welliges Licht nehmen? Aber das wäre mal ein Thema.
Das können wir ja mal, das können wir auch mal vor allem unseren Verkehrsminister fragen, unseren Bundesverkehrsminister.
Oder einfach mal ein Physiker.
Ja, der aber ganz witzige Ideen hat mit der Blaulichtversorgung eines Rettungswagens.
Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, ansonsten kommen immer wieder weitere Fragen rein und ich möchte ganz kurz mal die Möglichkeit nutzen. Ihr könnt uns jetzt übrigens auch noch Fragen über ein separates Formular stellen. Und zwar retterview.de/Fragen. Da habt ihr die Möglichkeit, jetzt direkt für den Podcast, für die nächsten Folgen, aber auch in Bezug auf eine vergangene Folge, eine Frage zu stellen. Nutzt das bitte. Das landet direkt nochmal in so einem extra Postfach, wo wir dann quasi nochmal separat reingucken können, weil es kommen hier wirklich sehr, sehr viele Mails auf unsere Hauptadresse drauf. Und da rutscht das ein oder andere manchmal auch durch und ja, vielleicht werden wir da auch nicht so doll zugespammt wie auf den anderen. Es ist wirklich so, also zugespammt in Form, weil wir bekommen da echt viel Werbung auch drauf.
Von, ja, das
weiß
stimmt.
Ich soll mir schon 5-mal die Beine enthaaren und keine Ahnung, scheinbar bin ich auch schon Rentner und meine Prostata funktioniert scheinbar auch schon nicht mehr. So eine Spam.
Dafür musst du aber kein Rentner sein.
Ich glaube auch nicht, muss man nicht.
Okay, anderes Thema. Aber auch wenn ich mir überlegt hatte, die E-Mail lassen wir mal so ein bisschen, weil wir noch First Responder-mäßig weiter aufbauen wollten, gab es noch eine spannende Mail, auf die ich sehr gerne eingehen möchte, weil ich das nicht so sehe. Grüße an dieser Stelle aus Franken, Bayern, Oberfranken, also okay, Bayern, Franken differenziert, also
den
aus Namen Oberfranken.
Lassen wir mal weg, weil genau. Es könnte sein, dass man ihn
wieder
erkennt.
Da wird quasi, so, also es ging ja um die Freistellung der Arbeitnehmer bei einem Feuerwehreinsatz und wir haben uns ja dazu geäußert, dass es eigentlich total sinnvoll wäre, eine freiwillige Feuerwehr mit einzubinden in einen Reanimationsalarm. Und dann kommt die Aussage auf einmal, hey, wenn da auf einmal 15, 20 Mann vor Ort stehen, wenn ein Reha-Alarm kommt, das ist ja Quatsch. Und einige sagen ja dann auch, ja, nee, hätte ich auch in den Rettungsdienst gehen können und was soll ich denn hier? Ja, die Aussage unterschreibe ich so erstmal.
Ja.
Aber es gibt ja durchaus technische Hilfsmittel. Zum Beispiel die Vera Group Alarm, was es da alles gibt. Beziehungsweise kann man auch, wenn man ganz normal alarmiert wird, eine kleine Schleife anlegen lassen. Also über die normalen Funkmeldeempfänger ist es jederzeit möglich, eine kleine Schleife anlegen zu lassen, die nur alarmiert wird eben für so einen Reha-Alarm, in der dann wirklich nur die Leute, die das wirklich wollen, dafür bereit sind, alarmiert werden. Und dann ist das alles gar kein Thema, dann kommen da keine 20 Mann mehr hin.
Ja.
Und man muss jetzt auch sagen, selbst wenn da jetzt 15 Mann auf einmal alarmiert werden, die treffen sich in der Regel am Gerätehaus. Und dann geht's ja los.
Naja, darum also, geht es ja noch, dass du, dass sind 15, 40 Mann, wenn wir von 40 Mann aktiv werden hier gesprochen, dass die dann plötzlich alle auftauchen für eine Reha und dass, wenn das dann häufig vorkommt, ich weiß nicht, wie oft das bei euch da in Franken vorkommt, aber scheinbar kann das schon öfter mal vorkommen, dass man dann wieder Leute wegschickt und die dann da weg, das ist aber auch das Risiko eines freiwilligen Feuerwehrmannes, das muss man einfach sagen. Na, auch ein BMA-Alarm, also Brandmeldeanlage oder ein Heimrauchmelder ist ja auch oft dann vielleicht nur ein Fahrzeug gefahren, trotzdem werden alle alarmiert, aber ich finde das gar nicht so schlecht, wenn da mal auch 12 Mann bei einer Reha auftauchen, weil wir haben nachher noch weitere Aufgaben. Erstens brauchen wir die Leute vielleicht auch mal zum Drücken, weil wir Pause machen, weil wir irgendwas vorbereiten müssen. Wir brauchen euch vielleicht auch zum Runtertragen. Dafür müssen sich auch Leute wieder. Und die jetzt gerade schon gedrückt haben, die sind fertig. Die können ja dann auch mal wieder ein bisschen verschnaufen und nachher dafür sorgen, dass man dann weiter unten was macht. Vielleicht muss jemand mit der Steckleiter runtergerettet werden. Vielleicht muss auch was freigeräumt werden in der Wohnung, wofür man mehr Mann braucht. Also ich sehe das gar nicht so, dass man da immer nur 2, 3 Mann braucht, sondern ich finde das gar nicht so schlecht, wenn da auch eine Feuerwehr antritt und eben eine technische Hilfeleistung mitunter macht. Das würde ich auch den Kollegen entgegnen, die sagen, ich bin doch nicht der Rettungsdienst oder da hätte ich auch zum Rettungsdienst gehen können, denn solche Sätze fallen hier wohl dann auch gerne mal bei der Freiwilligen Feuerwehr und darum geht es ja gar nicht, wenn wir die Freiwilligen ihr habt Leute da, die können drücken, es geht darum, dass da Leute erstmal Hilfe leisten und die behandlungsfreie Zeit kurz halten. Ich glaube, das muss nochmal ganz explizit erwähnt werden. Es geht nicht darum, dass ihr die ganze Zeit mit in der Reha helft, sondern dass ihr quasi vielleicht eher da seid als ein Rettungswagen und dementsprechend den Menschen bessere Chancen zum Überleben einräumen könnt. Also damit würde ich auf jeden Fall nochmal in die Runde gehen und das definitiv vielleicht auch ansprechen, da ein First-Responder-System einzurichten.
Genau, und im Endeffekt, der Kollege, der uns die Mail geschickt hat, sieht das ja ähnlich, ne? Dass man also wirklich eine denkbare Lösung hätte, zusätzliche First-Responder-Gruppen bei einer freiwilligen Feuerwehr zu schalten. Und das ist ja genau das, was ich jetzt versucht hatte zu erklären mit Alarmierungswegen, kleine Schleife und so weiter und so fort. Jetzt nur mal gucken, ob man es direkt First Responder nennen muss, beziehungsweise wirklich Reha-Alarm durch Feuerwehr. Und ne, dadurch, dass die Feuerwehrleute einfach geschult werden, jedes Jahr auch in der Herzdruckmassage, wäre das halt durchaus sinnvoll. Und da bin ich voll bei dir. Da muss auch absolut bald eine Lösung her. Und von mir aus auch gerne eine vorgegebene Lösung seitens einer Landesregierung oder einer Gemeinde oder wie auch immer.
Und nur weil da jetzt 40 Mann alarmiert werden, kommen nicht 40 Mann.
In der Regel nicht.
Ne? Das kommt auch noch vor. Also deswegen weiß ich nicht, ob man die Schleifen so klein halten sollte, um danach vielleicht die Chance noch zu minimieren, dass überhaupt einer kommt. Ne? Also viele, viele Sachen, aber ich finde es auf jeden Fall immer noch sinnvoll, da die Freiwilligen auf jeden Fall mit einzubinden, egal wie viele dort aktiv sind.
Ne? Ja. So, das dazu. Also schreibt uns gerne Mails weiter. Ich lese mir die auch immer super gerne durch. Aktuell kommen hier dazu, die alle zu beantworten. Einige kann man auch mal so beantworten, wenn es so einzelne Fragen sind. Aber ich finde, wir fahren auch den Weg immer gut, auch viele Mails von euch einfach mit reinzunehmen in die Folgen, weil es wirklich schöne Fragen sind. Ansonsten, lass uns mal sehen, was habe ich so erlebt in letzter Zeit jetzt bei den Johannitern? Mhm. Du warst ja nicht da, du hast ja andere Dinge zu tun, nennt sich Urlaub.
Verstehe ich nicht. Ist auch mal schön. Urlaub, ein bisschen entspannen.
Ja, ich durfte jetzt wirklich die einzelnen Wachen so ein bisschen kennenlernen. Und das ist total toll. Nach wie vor kann ich nur schwärmen, die Kollegen empfangen mit offenen Armen. Man erlebt natürlich auch Einsätze. Jetzt habe ich die ganze Zeit so hin und her überlegt, Mensch, mache ich dieses Gate jetzt auf? Und wir haben vorhin im Vorfeld dieser Folge drüber gesprochen. Es geht um das Gate Rettungsdienst versus Pflege. Ja. Und dazu haben wir uns wirklich vorgenommen, wollen wir separat auch nochmal Folgen machen, wirklich mit Pflegekollegen hier direkt im Studio. Aber ich will von einem Einsatz erzählen, der mir doch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat.
Okay, bin sehr gespannt, ja.
Und das war ein früher Morgen und es hat alles gepasst. Es war die Alarmierung 6.05 Uhr in ein Pflegeheim. Und dann denke ich drüber nach, 6.05 Uhr, also die Frührunde hat was gefunden.
Ja, so ist es auch.
Das,
ja.
So erst so böse das gerade klingt, aber so ist es denn ganz oft im Pflegeheim. Die Alarmierung, das Stichwort, ich kann mich super dran erinnern, das war Übelkeit, Erbrechen, jetzt brodelnde Atmung. Und ich hatte sofort so, ich weiß ganz genau, was uns da jetzt erwarten wird. Wir kamen rein ins Pflegeheim und wirklich schon 20 Meter vor dem Zimmer hat man den Wasserfall gehört, die brodelnde Atmung.
Ja.
Das wird nicht gut. Dann kommst du da rein. Denn stehen zum Glück immerhin schon zwei Pflegekräfte dort und gucken auf die Patientin und gucken uns an. Und freuen sich wirklich, dass wir da sind. Und ja, okay. Und was wir vor uns sehen, ist eine wirklich tief zyanotische, nach Luft japsende Frau, die wirklich massive Probleme mit der Atmung hat, allem Anschein nach wirklich, wirklich eine fette Aspiration, so eine beginnende fette Aspirationspneumonie entwickelt. Mein Blick fiel sofort wirklich auf die Hand, auf den Finger, an dem ein kleines Pulsoxy-Gerät angeschlossen war. Und guck dann so auf diesen Wert und denke mich, Mensch, da steht eine 54. Also 54% Sauerstoffsättigung.
Ja, stimmte das? War die Hand kalt vielleicht oder so?
Es hat sich später herausgestellt, dass es stimmte.
Oh nein.
Als wir dann nochmal alles gegengemessen haben.
Ja,
und
ja.
Aber das, dazu hat sich kommen. Und da war ich dann schon so ein bisschen, okay, ich frage jetzt erstmal ganz schnell, damit wir eine Kurzanamnese haben. Und dann kamen Sätze und es tut mir leid. Und es sind nicht alle Pflegekräfte so. Es gibt wenige. Aber das macht mich dann fertig manchmal, weil ich selbst aus dieser Branche komme. Diese Aussage, das war vorhin noch nicht so. Mhm. Das hat sich jetzt spontan entwickelt.
Klar.
Oh, halte ich schwierig. Und dann auf meine Nachfrage, Mensch, da steht eine 54. Habt ihr nicht mal Sauerstoff hier in der Gegend? Weil zwischen Feststellung der 54 und unserem Eintreffen vergeht ja Zeit.
Muss jetzt nicht immer sein, dass im Pflegeheim Sauerstoff existiert.
Und dann kriege ich die Aussage, ja, haben wir, nein. Aber das müssten wir erst aus dem zweiten Stock holen.
Nein.
Und da war dann irgendwo so, puh, okay.
Du veräppelst mich doch ganz, die haben nein. Sauerstoff drin, weil es im zweiten Stock ist.
Und leider war es so. Und dann war so, okay, nein, es war früh am Morgen. Ich hatte Gott sei Dank eine halbwegs ruhige Nacht. Da dachte ich, komm, ich bleib jetzt freundlich. Kennt auch, also ich war wirklich so, das ist nicht euer Ernst. Und dann aber mit einem Lächeln kommentiert, hey, wir haben Sauerstoff da, wir würden den jetzt erstmal nutzen. Haben wir auch getan mit 15 Litern, haben wir echt Schwierigkeiten gehabt, die aufzusättigen. Also wir haben es bis 80 geschafft. Wir haben uns auch noch einen Notarzt dazu bestellt, weil ich wirklich Probleme hatte mit dem pharyngealen Absaugen, also quasi den Rachen bis hin so in den Kehlkopfbereich abzusaugen, weil sich da ganz, ganz, ganz viel Flüssigkeit angesammelt hat. Mhm. Und da hat sich die Dame wirklich erfahrungsgemäß einfach massiv gegen gewehrt und ich habe es einfach nicht im Guten geschafft. Daher musste der Notarzt dann nochmal helfen, der uns super geholfen hat. Und das war wirklich, der hat das erledigt, der hat das Problem beseitigt, guckt uns an. So. Dann braucht ihr mich ja nicht mehr. In diesem Sinne. Aber genau das war es einfach wirklich. Ne? Wir brauchten einfach Hilfe und in Form eines Arztes, eines ärztlichen Kollegen, der hat uns geholfen und den Rest hatten wir wieder im Griff. Und du hast auch sofort angesehen, ja, den Rest haben die beiden im Griff.
Richtig,
also kann ich wieder fahren. Perfekt. Genauso darf Notarzteinsatz laufen. Das, was im Vorfeld passiert ist. Und ja, jetzt heißt es wieder Bashing gegen die Pflege. Nein, 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 nein.
Aber das war so, das ist so eine. Rational, was du hier gerade machst.
Das ist so eine Single Situation, die mich einfach fassungslos gemacht hat in den gesamten Kontext heraus. Ja.
Also ich glaube, sorry, da müssen wir uns auch nicht entschuldigen dafür, dass hier jetzt mal gebasht wird. Sowas ist auf vielen Ebenen, auch auf rechtlichen Ebenen, wirklich schwierig. Also gerade mit dieser Aussage zu sagen, wir haben Sauerstoff im Hause, ne, lass sie verstorben sein. Und das ist so rausgekommen und diese Aussage rutscht da raus und der Zeugen.
Ja.
Ich weiß nicht. Also immer noch eine Fachkraft. Auch die Pflege hat da einiges zu tun und da sollte der zweite Stock jetzt nicht hinderlich sein.
Ja, tut mir auch leid, dass ich ein bisschen schmunzeln muss. Aber ja, genau das ist es.
Ja.
Und vor allem bis zu dem Punkt hatte ich ja noch für alles Verständnis. Wie gesagt, es war 5:05. Der hat sehr früh seine erste Runde gemacht, vorbildlich. Ne? Also hat das Problem sehr schnell erkannt. Heißt wiederum der Nachtdienst, egal. Aber ich dachte so, hey, komm, und ihr habt uns gerufen, ihr habt alles ist gut. Aber dann so aussagen, so, ne, dazu kam, dass sie fast 40 Grad Temperatur hatte. Auch die entwickelt man nicht in 5 Minuten.
Nein.
Beim besten Willen nicht.
Und jetzt werden bestimmt wieder einige Mails kommen oder einige fangen schon an zu schreiben, oh ja, dann wäre es gegeben, aber die Pflege hat es nicht einfach und der Pflegeschlüssel haben sie es auch nicht. Aber Notfall ist und bleibt Notfall. Ja, und da muss ich einfach dann auch Prioritäten setzen und sagen, ich habe hier einen Notfall erkannt, ich kümmere mich darum, das hat oberste Priorität. Egal, ob Tabletten stellen, ob Pflegereinigung, ich rufe andere Kollegen an, sagt, kannst du mal kurz hochkommen und das weitermachen und so weiter. Ihr habt dort zu bleiben, ihr habt euch um den Notfall zu kümmern und wenn das schon so dramatisch wie bei dir ist, holla die Waldfee, dass sie das noch überlebt hat bis dahin. Na, Gott sei Dank Stadtrettung.
In der
Stadtrettung hätte das noch anders ausgesehen.
Genau, Gott sei Dank Stadtrettung. Wir waren ja auch zügig da und bis auf das Absaugen, was mir einfach nicht gelungen ist, hat der Rest ja gut geklappt. Mhm. Aber ne, auch hinterher muss man sagen, hey, die haben uns wirklich nachher, als wir dann eben so ein bisschen den Druck erhöht haben, haben die uns auch sehr gut geholfen. Mhm. Also wirklich beim Umlagern, beim Raustragen auch der Geräte und so weiter, weil wir dann auch gesagt haben, hey komm, wir wollen jetzt sehr gerne zügig in eine Klinik. Ja. Das hat alles hingehauen. Aber das ist eigentlich so, boah.
Ja, das ist wirklich, also wahrscheinlich waren sie einfach hilflos, vielleicht auch ein bisschen überfordert.
Ja,
ich spreche es jetzt einfach mal dem zu. Ich versuche mich da wieder ein bisschen runterzufahren, aber sowas macht mich einfach, sowas ärgert mich einfach, dass das nicht erkannt wurde, diese einfachsten kleinen Sachen. Und dass sie dann natürlich anfassen, sollte selbstverständlich sein. Ne? Und das habe ich aber auch immer öfter erlebt, dass die dann natürlich immer dabei sind, alles wegräumen, mit auf Patienten mit auf die Trage packen und sowas. Das ist schon da braucht man wahrscheinlich einfach noch jemanden, der da ein bisschen Überblick oder Weitblick hat für die Notfallrettung oder Notfallversorgung, nichtsdestotrotz. Deswegen finde ich auch Erste-Hilfe-Kurse, allgemein so ein paar Notfallkurse alle 1 bis 2 Jahre in so einem Pflegeheim einfach auch wichtig. Ich habe sowas auch früher schon gemacht. Wie benutze ich einen Beatmungsbeutel? Die haben alle einen Beatmungsbeutel gehabt in dem Pflegeheim, wo ich immer Erste-Hilfe-Kurse gegeben habe. Die haben noch nie einen benutzt. Noch nicht mal an der Puppe, noch nicht mal im Erste-Hilfe-Kurs. Hat mich wirklich stutzig gemacht. Ne? Und das fand ich dann schon ein bisschen schwierig. Auch die länger dabei sind. So ein Notfall, der ergibt sich jetzt auch nicht jeden Tag im Pflegeheim.
Das stimmt, natürlich. Und das muss halt einfach trainiert bleiben. Und bevor es wieder heißt, jetzt gibt es wieder irgendwelche Heldengeschichten. Ich habe mir fest vorgenommen, und Christian weiß auch davon, der macht auch mit, wir werden in unserer nächsten Folge, in der wir mal Einsatzstories wieder präsentieren, werden wir definitiv Einsätze reinbringen, an denen wir schon versagt haben.
Ja, na klar.
Und die gibt es, das ist um Gottes Willen. Wir sind nicht durchweg perfekt. Das kann es auch nicht geben. Und da fallen mir auch ad hoc wirklich 2, 3 Dinge ein, wo ich einfach dachte, das darf mir nicht nochmal passieren.
Ja. Hast du übrigens von dem gehört, was auf dem Highfield-Festival passiert ist, mit dem Riesenrad, dem Brennenden?
Ich wollte gerade sagen.
Es war ja aus den Social Media überhaupt nicht mehr zu übersehen. Da ist ja einiges passiert und ich fand das ganz toll. Da gibt es auch Dankesbekundungen tatsächlich an uns, die wir weitergeben sollten. Da wurde nämlich geschrieben, hallo Jungs, ich war am vergangenen Wochenende auf dem Highfield-Festival in Leipzig. Da habt ihr ja gelesen, wir haben es sogar gesehen, dass dann Brand war. Gab es 20 verletzte Besucherinnen und Besucher und er war mittendrin und er ist selbst Einsatzkraft im DRK, hat eben diese Mannflagge und andere Mannflaggen auch schon gesehen und möchte an dieser Stelle einfach mal den Jungs vom KTW, der da war, ein Lob aussprechen, weil die zusammen mit den DRK, dann den Polizisten, den Feuerwehren wirklich diese 20 verletzten Personen super versorgt haben, dafür gesorgt haben, dass keine Panik ausgebrochen ist, dass das alles in geordneten Bahnen gelaufen ist. Auch die Veranstalter, die ja dafür gesorgt haben, dass erstmal das Konzert, glaube ich, unterbrochen wird, bis das erledigt ist. Und dementsprechend konnte dann die Veranstaltung auch fortgesetzt werden. Deswegen schreibt der liebe Max ein dickes Danke an alle Einsatzkräfte und Verantwortlichen, die eben mit dabei waren. Also besser kann es nicht laufen. Schön. Ich habe immer nur das Video gesehen vom brennenden Riesenrad. Ja. Wusste ich dann tatsächlich auch nicht mehr großartig, außer ich habe in die Presse geguckt und da sind dann ja auch wüsteste Behauptungen drin. Schön, dass man hier mal direkt von dem Festival mal so eine Antwort bekommt und das auch gerne weitergeben kann, dass es so gut lief. Also vielen Dank an alle.
Also Brand im Riesenrad, das stellt ihm nur katastrophal vor, vor allem ja. Wenn man dann so in der Gondel sitzt und ein bisschen Meter an Höhe erreicht hat, ist das, glaube ich, echt unangenehm, weil man will ja weg da.
Wir hatten ja in einer Folge mal darüber geredet, über Schmerzen, ne? Und Analgesie und ähnliches. Und dass es Patienten gibt, die eben Schmerz immer anders empfinden als andere. Ja, meistens dann eher weniger. Es gibt aber auch Menschen, da hat uns eine Dame geschrieben, ich glaube, den Namen sollte ich jetzt hier nicht erwähnen, deswegen lassen wir den auch raus. Die hat geschrieben, da gibt's aber auch genau das Gegenteil. Und das sind die sogenannten Synästhesien, die also Schmerz nicht nur als Schmerz empfinden, sondern gewisse Sachen auch anders, wie mit Farben schmecken plötzlich oder auch Bilder dazu sehen. Es gibt auch Menschen, die singen und haben dann immer ein Bild vor Augen und können das quasi mit. Und es gibt eben auch Menschen, die, jetzt muss ich mal gucken, das ist so, ich glaube, die heißt die Mirror Synästhesie. Ich finde das Wort gleich nochmal, was sie da geschrieben hat. Die Mirror Touch Synästhesie. Das ist quasi, wenn du dich jetzt verletzen würdest, dann spüre ich das ebenfalls auch. In der möglicherweise sogar starke Intensität. Also die sehen etwas und ihr kennt das wahrscheinlich auch. Euch erzählt jemand was oder ihr seht das im Fernsehen, auf Social Media, irgendwelche Unfallvideos oder Verletzungsvideos oder diese Funny-Videos, die auch im Fernsehen laufen, wenn da Leute irgendwie wieder, keine Ahnung, mit dem Mountainbike oder sowas falsch fallen oder irgendwie mit dem Schritt auf die Stange oder sowas und dann quasi mitfühlen können, sich teilweise auch so ein bisschen was zusammenzieht in einem. Das könnte man auch so hinschreiben und die finden das eben auch nochmal viel intensiver. Also egal, ob sie Fernsehen gucken oder eben jemanden dabei sehen, wie er das eben erlebt, das können die mitempfinden und das eben in einer Qualität, die man wahrscheinlich nicht mehr mitempfinden möchte. Also auch mal spannend, fand ich nur schön, dass du davon erzählt hast, dass du das hast und ich hoffe aber, dass sich das nicht so sehr beeinträchtigt in deinem Alltag. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir können das alle so ein bisschen nachempfinden, weil der ein oder andere da auch schon mal gesagt hat, boah, das tat bestimmt gerade weh und das Gesicht eben mit verzieht.
Ja, ich hatte überlegt, ich hatte jetzt die ganze Zeit das Phänomen, wovon ich immer gehört habe, ich habe jetzt selbst keinen Zwilling, aber das ist bei Zwillingen wohl irgendwie manchmal auch so eine Übertragung, jetzt nicht zwingend so der gleiche Schmerzpoint, aber so jemand hat ein Problem, jemand tut irgendwas weh oder verletzt sich und der eigentlich 1000 Kilometer weg ist, bekommt das irgendwie mit.
Ja, ja. Oder auch diese Mutterinstinkte.
Ja,
ne? Da
ja,
ist irgendwas
genau.
Mit meinem Kind und so weiter. Oder auch Vaterinstinkte, die auch mit ausgeprägt sein sollen. Also da auch ganz spannende Sache, wird bestimmt auch hingehend geforscht, aber es ist halt auch schwierig immer das Ganze empirisch irgendwie zu begreifen. Ne? Und zu evaluieren, wie man das rausfindet und vor allen Dingen, wie kriegen wir das raus. Aber es gibt dazu Forschung auch zu den Synästhesien und da werden auch Hirnforschung, dass da mehrere Areale teilweise dann auch mit befeuert werden und dementsprechend eben auch diese Empfindungen, diese, man könnte es Halluzinationen, aber im positiven Sinne eben dann auch mitempfinden oder auch erleben. Also spannende Sache, sollte man auf jeden Fall nochmal auf die Spur gehen, wie das so ist und vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht dazu.
So, und bevor wir gleich in die Pause gehen, ihr hört schon das Geräusch. Ich mach's zu gerne, weil ich habe nämlich immer meinen Shaker dabei.
Oh, und es gibt neue Geschmäcke, wir dürfen euch aber noch nichts erzählen davon. Da kommen nämlich neue Sorten raus. Die sind wirklich toll, die sind wirklich, wirklich toll. Wartet also drauf. Ansonsten einfach, wenn ihr es jetzt schon nicht mehr abwarten könnt, Retterview-Code eingeben bei Holy und dort einfach 10% sparen. Und
ihr habt, ich muss mal auf meine Uhr schauen, noch ein bisschen mehr als eine Woche Zeit quasi zu bestellen, sodass wir dann wirklich auch mit unserer versprochenen Teddybär-Aktion, wir gehen Neukunden, gibt es einen Kuschel-Teddy. Für Kinder im Rettungsdienst, falls wir die als Patienten haben. Also macht noch fleißig mit Retterview, beziehungsweise Retterview 5 bei den Starter-Packs. Da spart ihr mal ein bisschen Geld, unterstützt wirklich was Gutes und wir würden uns freuen. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir in die Pause.
Prost.
So, wir sind aus der Pause zurück. Ja. Ich habe fleißig getrunken, der Chris auch.
Und das ist irgendwie auf viele Arten komisch, wenn du sagst, ich hab fleißig getrunken.
Ja. Nein, natürlich nur die unalkoholischen Dinge. Ja, wir sind ja am Dienst quasi. Mhm. Und ich würde sagen, ein durchaus spannendes Thema eigentlich heute. Gefahren im Einsatz, Gefahren im Rettungseinsatz, Feuerwehreinsatz und so weiter. Das wollen wir so ein bisschen mal mit euch aufdröseln, was es da so alles gibt. Mhm. Und ja, wie so irgendwie alles in jedem Bereich bei uns gibt es ganz viele geile Abkürzungen.
Oh ja, natürlich.
Die immer für irgendwas stehen. Die lernt man in der Ausbildung, wird dazu auch sehr oft abgefragt, aber sie haben ja durchaus auch einen tieferen Sinn.
Abkürzungen sind quasi des Notfallsanitäters täglich Brot. Richtig. Und auch des Feuerwehrmanns und der Polizei sowieso.
Ja. Ihr hattet, glaube ich, neulich mal in einem Live so Abkürzungsbattle, was euch so eingefallen ist.
Ist so. Es war das wirklich toll. Auch so an sich kann man immer über mit Abkürzung reden. Und das ist interessant, wenn man plötzlich viele, viele Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen zusammenpackt und die erzählen dann und deine Partnerin, Partner sitzen neben dir. Bitte was? Hä? Egal. Es geht um Gefahren. Da gibt es auch Abkürzungen. Ja, Gefahren an der Einsatzstelle, lieber Mike.
Und gar nicht wenig Abkürzungen.
Nee, eben. Und die sollen einfach helfen, gewisse Sachen nochmal im Rückblick zu haben. Und ich gerade im Vorbriefing finde ich es nicht schlecht, diese nochmal aufzurufen. Vielleicht nochmal nachzugucken, worauf sollte ich jetzt achten, wenn ich zum Beispiel zu einem Verkehrsunfall fahre oder zu einem Gefahrstoffaustritt oder zu einem brennenden Haus, irgendwie sowas in die Richtung. Und es ist immer gar nicht schlecht, da vielleicht auch schon mal diese Gefahren mit zu benennen. Da tragen gewisse kleine Abkürzungen zu bei, wie zum Beispiel die 4S-Matrix.
Also ich hätte jetzt ganz stumpf angefangen mit der GAMS-Regel.
Auch schön.
Ich hätte die 4A1C4E genommen. Man kann das Ganze ein bisschen ausweiten.
Ja. Ich finde, die erste ist halt immer so dieses Scene, Safety, Situation und was war das vierte jetzt nochmal? Ach ja, Support.
Ah, okay. Witzig, habe ich so auch noch nicht gehört, ehrlicherweise.
Oh, wird er tatsächlich auch in der Notfallsanitäterprüfung abgefragt? Wusste ich da auch nicht. In der
Prüfung. Ja. Weil ich glaube, mit GAMS kommt man auch schon weiter. Und GAMS ist ja so, das täglich Brot, nicht nur im Rettungsdienst, auch Feuerwehr, THW und alle, eben, die im Ehrenamt irgendwie noch mit drin sind, im Katastrophenschutz. Ja. Ich glaube, es ist auch irgendwie so das Gleiche. Ne? Also wenn man die GAMS, also Gustav, das G, Gefahr erkennen, A, absperren, absichern, immer ganz weit doll. Das M steht wirklich für Menschenleben retten, also die Leute aus diesem Gefahrenbereich rausholen und sich natürlich nicht selber in Gefahr bringen. Und das S, Spezialkräfte nachfordern.
Ja, jetzt muss ich aber selbst nochmal in meinen 4S-Dings reingucken, was da jetzt alles gemeint ist drin. Ich weiß immer nur grob, was man macht. Also bei Scene, der Schauplatz quasi, ist es dann immer so, dass die Einsatzstelle in Bezug auf mögliche Schwierigkeiten beurteilt wird. Also sind wir auf dem Gleis beispielsweise, sind wir auf einer Autobahn, ist es sehr dunkel, brauche ich vielleicht da noch? Sowas alles, ne? Ist es eine Schnellstraße? Also das alles sind so, ist es eine Kneipe? Beispielsweise auch, die so ein bisschen, da passieren öfter mal Gefahren, um da auch hinzugehen, habe ich vielleicht sogar gerade eine häusliche Gewalt hier vor Ort oder ein Streit.
Nach KV.
Zustand nach KV, genau. Zustand nach Körperverletzung.
Zustand nach Krankenversicherung.
Genau, nach Krankenversicherung.
Okay.
Immer herrlich. Also das ist so alles, was so in Scene drin ist. Ne? Wir fahren da jetzt hin, gucken mal, ob das noch auf dem Gleis ist, das neben dem Gleis alles. Ne? Dann geht's um Safety. Wird vor allen Dingen die Fremd- oder Eigengefährdung hier gebrochen? Ne? Ist die Sicherheit in Gefahr? Laufen Flüssigkeiten beim Verkehrsunfall aus? Sind alkoholisierte Gruppen hier jetzt in der Nähe? Also alles, was mich und andere eben hier gefährden könnte. Dann noch die Situation, die Situation. Zum Beispiel Verletzungsmechanismen, die hier immer ran, haben wir ein Hochgeschwindigkeitstrauma vielleicht, ne? Haben wir beim Wohnungsbrand irgendwie eine Rauchgasintoxikation und dann eben den Support. Also reichen die Rettungsmittel, die jetzt alarmiert sind oder eben jetzt schon vor Ort sind, aus oder brauche ich noch mehr? Das sind so diese 4S-Regel und da passt das aber mit der GAMS-Regel auch gar nicht so schlecht rein alles.
Ne? Hätte ich jetzt auch was gesagt. Ich glaube, da muss auch jeder so sein Schema finden. Mhm. Und schlussendlich geht es jetzt nicht darum, ich frage dich jetzt hier, Bob, sag mir die GAMS-Regel, das muss jetzt nicht wie aus der Pistole geschossen kommen. Wichtig ist, dass man immer den Überblick bewahrt und eben genau diese Punkte, die einem einfach dabei helfen, so einen Einsatz eben korrekt abzuarbeiten und Gefahren einfach zu erkennen.
Und deswegen ist es super wichtig, dass man da auch als Team arbeitet. Also verlasst euch nicht immer nur auf den Kollegen, der sagt, ja, er ist der Notfallsanitäter, er muss das alles wissen. Ihr seid beide da verantwortlich und dürft gerne ineinander eingreifen, wenn ihr merkt, da wird irgendwas nicht bemerkt. Ne? Hast du hier zum Beispiel schon gesehen, da läuft Benzin aus zum Beispiel. Richtig. Oder der Zug brennt. Irgendwie sowas in die Richtung.
Das ist auch...
Das Riesenrad.
Also das war, weil unsere Feuerwehr hat sehr wenig mit Verkehrsunfällen zu tun. Und dann ist immer die Frage der Leitstelle, hey, laufen Betriebsstoffe aus dem Auto?
Ist so.
Und ich sag dann, jopp, hier läuft was aus. Ich gucke aber gar nicht großartig, sondern ja, da läuft was aus. Punkt.
Mal abschmecken.
Dass das denn häufig einfach nur Scheibenwischwasser ist oder Kühlflüssigkeit, die jetzt nicht so abgrundtief gefährlich ist wie Öl oder sowas. Hydraulikflüssigkeiten, so hängst du, ja, nee, da habe ich auch gar keine Zeit zu gucken. Okay. Ich antworte auf die Frage, ja, da läuft was aus.
Genau, manchmal riecht es ja auch noch, ne? Also ja. Dann nimmt man ja auch alles wahr. Außer genau. Man ist ich und ich habe wieder irgendwie einen allergischen Schnupfen, dann rieche ich auch gar nichts. Ne? Ist auch schon vorgekommen. Übrigens, Kohlenmonoxid. In so einer Wohnung, den riecht man gar nicht. Einige Kollegen denken ja, wenn man es riecht, sowas. Nein, nein, es geht jetzt hier nicht um das Propangas oder sowas, was da irgendwie ausläuft, sondern Kohlenmonoxid ist zum Beispiel ein Gas, was man nicht riecht. Und wenn eine Kollegin merkt, du, seitdem wir hier sind, ist mir total schwindelig, sollte man das dem auch sagen und nicht sagen, du, ich ertrage das hier jetzt einfach mal. Kann ja sein, dass sowas auch vorkommt. Deswegen wichtig hier auch immer den CO-Melder
mitzunehmen. Richtig, und genau das wollte ich gerade sagen, der CO-Melder. Ich habe es leider immer erlebt, dass Kollegen, die den CO-Melder mal am Mann tragen, macht man in der Schlicht. Wenn man reingeht, einer trägt ihn immer in der Jacke oder in der Hose. Also Hauptsache, man trägt ihn direkt bei sich. Habe ich es erlebt, dass Leute belächelt werden dafür. Mhm. So nach dem Motto, ah, je mehr am Gürtel, desto wichtiger.
Wurde ich auch schon gefragt, warum trägst du das Ding denn an der Jacke?
Ja.
Weil es so ist.
Und seit mir dieses Teil mal, ich sage jetzt mal schlicht und ergreifend, das Leben gerettet hat. Weil wir wären da einfach reingegangen und hätten gesucht nach dem Patienten. Wir haben nach 3 Metern ein irre laut akustisches Signal mit einer High-Anzeige auf dem CO-Sensor bekommen haben und wieder rückwärts rausgegangen sind, ja. Hat uns das Teil einfach das Leben gerettet. Und da denken wir auch, das ist mir scheißegal, was die anderen sagen, das ist irgendwie mein Hintern, der da dran klebt.
Ist so. Die Konzentrationen werden ja gemessen. Die meisten schaffen es ja immer nur so bis zu 500 ppm zu messen. Gibt auch die von der Feuerwehr, die auch, glaube ich, bis 2000 ppm messen. Also gerade, wenn das High anzeigt, ey, sofort entfernen und die Leute versuchen rauszuholen, an denen ihr gerade seid. Ne? So alles so ab bis 60 hat man noch so 10, 15 Minuten Zeit. Bitte die nicht ausnutzen, sondern trotzdem natürlich den Raum verlassen. Aber alles, ich sage jetzt mal ab 200 beispielsweise, bitte sofort den Raum verlassen mit den Leuten. Wenn ihr an einem Fenster seid, könnt ihr es gerne noch öffnen, aber ansonsten raus. Ne? Ihr riecht das nicht, das setzt sich auf euren roten Blutkörperchen ab, verdrängt den Sauerstoff und ihr erstickt und kriegt das erst gar nicht mit oder zumindest erst, wenn es zu spät ist wahrscheinlich. Ja, also da bitte immer, immer massiv aufpassen, wenn ihr in solche Lagen kommt. CO-Melder gehört mittlerweile überall zum guten Ton und dazu, da sollte keiner belächelt werden für.
Genau, und vor allem, wenn das mal kommt, ja vor, einer ist defekt, Batterie alle und so weiter und so fort, auch wirklich sofort zeitnah um Ersatz kümmern.
Ja, auch die Wartung. Ne? Auch
richtig.
Genau. Ja, und ansonsten gibt es ja noch gerade für...
Also, wusstest du eigentlich, dass die CO-Melder auch auslösen, wenn man dem natürlichen Lauf des Gases seinen Weg schafft?
Ja, immer herrlich. Ich habe das letztens bei einem Notarzt gehabt, aber bei mir auch damals, das waren so meine ersten Fehler, den CO-Melder immer, ich habe ihn ja auch am Mann gehabt, aber dann immer so an meiner Hose und wenn man im RTW dann doch mal eine Flatulenz rauslässt... Upsi, ich war es nicht. Ja,
du und, hast das, oh. Und das auf den Patienten schiebt. Ja, genau.
Es ist auch einfach so.
Also ja, wir pupsen. Das ist so.
Nein.
Doch.
Oh, sehr ekelhaft.
Das war schon wieder. Ja. Genau. Also genau, Gefahren an der Einsatzstelle sind wirklich sehr vielfältig. Und ja, die Abkürzungen, die können nerven, gerade wenn man die auswendig lernen muss. Aber ich mag die Abkürzungen. Und für mich war mal eine ganz tolle Abkürzung, die 4A-NC-4E-Regel.
Oh, und jeder so, oh nein, wie war denn nochmal?
Richtig, zumal man ja so mit ein, zwei Dingen, mit denen man ja eher selten bis gar nicht in Kontakt kommt, die man auch einfach nicht auf dem Schirm hat, was auch total okay ist.
Also hofft man, dass man nicht mit denen in Kontakt kommt. Ja, genau.
Ja, dann haben wir ganz andere Probleme, wenn man damit in Kontakt kommt.
Ich glaube auch, ja.
Und wir dröseln die jetzt mal auf und sagen, wir erzählen mal ganz kurz zu jedem einfach was. Ich starte mit dem ersten A, Atemgifte. Ich finde, da ist das Kohlenmonoxid natürlich schon einfach prädestiniert. Aber es gibt auch andere Atemgifte, die sich einfach mal freisetzen können. Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Jahren, gab es mal den Chlorgasalarm in einem Schwimmbad. Da hat sich Chlorgas freigesetzt, weil die Schwimmbäder werden mit Chlor angereinigt und so weiter. Und auf einmal hat sich Chlorgas freigesetzt. Das ist nicht ohne.
Nee, das ist ein sehr ätzendes Gas, was die Schleimhäute auf jeden Fall sehr schnell und sehr stark reizt. Ebenfalls die Atemwege und dann ja zuerst Hustenanfällen, aber auch sehr schnell Brennen in den gesamten Atemwegen, führt aber immer auf der Haut übrigens. Ne?
Richtig.
Mhm. Muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Ansonsten hätte ich noch Ammoniak im Angebot, denn das haben wir zum Beispiel bei uns im Hafen auch. Wir haben ein großes Ammoniaklager in Rostock und im Rettungsdienst hantieren wir zwar auch mit Ammoniak rum, aber in einer sehr geringen Form. Nichtsdestotrotz kann auch das dazu führen, dass hier Schleimhäute kaputt gehen können, wenn wir es zu lange an der Nase halten, nämlich das Ammoniak-Lavendel.
Ich finde auch geil, dass sie wieder hier gibt. Also dass es die hier gibt, wir hatten die schon Jahre nicht mehr.
Ja.
Ich finde die super.
Ja, die sind super. Nicht nur zum Erwecken von betrunkenen Patienten zum Beispiel und zu gucken, ob die wirklich bewusstlos sind, sondern eben vor allen Dingen auch bei dissoziativen Anfällen, wo man dann auch immer mal mit hantieren kann und gucken kann, ob man die Leute wieder beruhigt bekommt oder aus diesem Anfall eben herausbekommt.
Ja, genau. Und da fällt mir gerade ein, habe ich das mal vor kurzem gesehen, da gab es dann so die Frage, Mensch, sollten Rettungsdienste nicht auch mal eine Unterweisung in einen Atemschutz kriegen? Also sprich in den schweren Atemschutz mit Flasche, Maske und so weiter. Es kann ja immer mal vorkommen, dass man wirklich mal in Firmenkomplexe rein muss, wo eben mit solchen Gasen oder so hantiert wird, ist die große Preisfrage.
Naja, generell geht ja der Rettungsdienst jetzt nicht in den gelben oder roten Bereich rein, finde ich.
Richtig.
Na, wir sind ja nicht die Guard bei, wie in London, na, die dafür ausgebildet sind, zumal so ein schwerer Atemschutz auch gewisse gesundheitliche Voraussetzungen mit sich bringt, die jetzt auch nicht jeder im Rettungsdienst, glaube ich, bestehen würde. Ja. Wie heißt die? G42? Nee, G26?
G26.
Ne? Und die muss man hier definitiv dann auch mit bestehen. Und dann ist ja auch noch immer das Problem, dass hier mit Bart und so weiter, ne, da, also ich bei mir ist es
noch ganz gut.
Nichtsdestotrotz, natürlich wäre es spannend, da zumindest sowas mal so eine Haube aufgesetzt zu bekommen, wenn man dann aus Versehen mit in sowas drin ist. Aber man geht generell als Rettungsdienst bitte nicht in solche Gefahrenbereiche rein.
Und das ist gar nicht so ohne. Also ich kenne das ja mit so einer Haube und mit Flasche und so weiter. Wenn man das alles gar nicht kennt, man kriegt da eine Maske auf den Kopf, die jetzt ordentlich an dein Gesicht gepresst wird. Und dann hast du ja generell den Helm plus die Maske, bist also relativ, also doch voll geschützt und atmest ja auf einmal nochmal gegen den Druck, ne? Also
so ein bisschen C-Pop-mäßig.
Das ist alles gar nicht ohne, vor allem wenn man es nicht kennt. Und dann hat er auch so eine Flasche, ein bestimmtes Reservoir und dann geht man da rein und man ist nervös und angestrengt und muss vielleicht auch noch ein bisschen arbeiten, weil da jemand bewusstlos ist, im Worst Case reanimationspflichtig. Wo ich auch sage, nee, da ist meine Luft hinten auch irgendwann mal zu Ende. Ja. Und dann muss man wirklich den Weg gehen, komm, wir gehen nicht in Gefahrensituationen. Dafür gibt es die Feuerwehr, die einfach die Aufgabe der Crashrettung hat. Crashrettung, bewusstlose Verletzte raus, irgendwie rausholen da und zu uns in den grünen Bereich bringen, damit wir sie versorgen können.
Absolut, ja. Also super wichtig, Atemgifte und ähnliches sollte man auf jeden Fall meiden. Versuchen dann, wenn man doch in einer Situation ist, Fenster aufzumachen, schnellstmöglich an die frische Luft, in einen quasi grünen Bereich wieder gehen. Andere vielleicht, die man auf dem Weg sieht, warnen und vor allen Dingen bitte auch eine Lagemeldung darüber geben und da schnellstmöglich eben handeln. Eine andere Situation A auch wieder ist die Angstreaktion, die mit reingenommen wird. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, was also eine Angstreaktion, weil jemand Angst hat, ist das jetzt gefährlich? Ja, wenn viele vor allen Dingen Angst haben auf einmal. Und ein ganz böses Beispiel hatten wir ja damals auf der Love Parade. Das ist ja eins der Paradebeispiele dafür, für Angstsituationen und auch Panik, die in der Bevölkerung beziehungsweise in einer großen Menschenmasse immer wieder auftreten kann, weswegen Sicherheitskonzepte heutzutage ja auch stark angepasst wurden bei Großveranstaltungen.
Aber auch, und das ist jetzt keine große Gefahr, aber das kann zur individuellen Gefahr eines Patienten führen, aber auch von uns Pflegekräften oder Rettungskräften, sind ganz einfache Ängste zum Beispiel oder Phobien. Zum Beispiel ganz klassisch, ja, sehr primitiv gerade, aber die Angst vor Nadeln. Wenn wir jetzt ankommen, wir müssen mal eine Nadel legen und auf einmal haut der Patient um sich, weil wir pieken oder sonst was dergleichen. Kann er uns treffen? Kann er sich verletzen, weil wir die Nadel schon im Anschlag haben und so weiter und so fort. Auch das ist ja eine Gefahr. Eine Gefahr muss jetzt nicht immer Explosion und Bumm sein, sondern ne, auch das ist eine ganz einfache Gefahr. Auch Rettungskräfte können Angst haben. Es gibt auch da Phobien, zum Beispiel Angst vor Hunden. Als Beispiel, ne? Das ist Das kommt immer mal vor. Und dann fehlt er auf einmal. Das ist auch irgendwie ungünstig. Aber ich kann jetzt ja niemanden verurteilen, weil er eben eine Angst vor Hunden hat. Das ist
passiert halt so. Aber auch häufig, ne? Da kommt ein Hund angesprungen und man haut den dann so auf die Schnauze aus Versehen. Und dann regen die sich da wirklich stundenlang über dich auf und dass du doch so handeln musst. Nein, also so Kurzschlussreaktionen, die können passieren aufgrund von Angststörungen oder Angstzuständen. Auch Kurzschlussreaktionen können mal sein, auch im Rettungsdienst. Die sollte man durchaus vermeiden, wenn es zum Beispiel zu irgendwelchen Situationen kommt, in denen man sich richtig unwohl fühlt.
Ja, ich habe das auch einmal erlebt. Ja, ich habe geschmunzelt und der Einsatz war jetzt auch nicht hochdramatisch, aber ich habe eine Kollegin oder hatte, wie auch immer, jetzt ja gewechselt, die hatte halt eine massive Phobie vor Spinnen. Mhm. Und dann kam da wirklich leider Gottes eine runtergekrabbelt und dann echt wirklich wie im Horrorfilm so ganz böse so die Decke runter mit Spinnenweben auf einmal vor ihrem Gesicht. Oh nein. Ich habe sie einmal kurz schreien hören, dann war sie weg und ich habe sie seitdem nie wieder gesehen in diesem Einsatz. Ungefähr so lief das. Auch als ich gesagt habe, hey, ich habe sie weggemacht und aus dem Fenster geworfen und so. Nee, hat nicht mehr geholfen.
Nee. Ist vorbei dann.
Ich kenne das. Was ich ganz schlimm fand, und also was heißt schlimm in dem Sinne, ich fand das so, das tat mir so leid. Die Kollegin war so fertig, also jetzt gar nicht, die Angst kennt sie, aber sie war so fertig, dass sie auf einmal weg aus dieser Situation war, mir nicht mehr helfen konnte. Und quasi so, hey, eigentlich waren wir doch gerade für den Patienten da und jetzt musste mal einer für mich da sein. Ist halt so.
Eine richtig starke Arachnophobie dann, glaube ich. Ne?
Also ist jetzt krass, halt so. Ja. Man kann jetzt gucken, vielleicht findest du einen Weg, dir helfen zu lassen. Gibt es ja verschiedene Wege, aber das ist so. Mit der Situation müssen wir jetzt umgehen können.
Richtig.
Mein Gott, verurteilt dich keiner für. Also ich auf keinen Fall. Ich
möchte es nicht erleben, wenn eine Panik plötzlich ausbricht irgendwo an einem Festival oder auf einem Event, wo ich bin. Das ist auch wirklich immer in Tunneln, in kleinen Gängen am Bahnhof teilweise, wenn die sich da drängeln. Also wirklich, da muss mal irgendwas schieflaufen. Da muss nur einer aus Versehen mal so eine Tüte platzen lassen. Das hört sich an wie ein Schuss und die Leute rennen plötzlich los. Die überrennen dich, wenn du hinfällst. Also sollte man Leuten aufhelfen. Das ist ja dann zum Verhängnis geworden, dass man hier sehr wenig Fluchtmöglichkeiten hatte. Und hier ist das nächste A vielleicht auch ganz gut, die sogenannte Ausbreitung, die sich jetzt eher auf wieder Atemgifte bezieht, aber eben auch wohin breitet sich zum Beispiel so eine Evakuation?
Evakuation, wer kennt sie nicht?
Meinst du Ejakulation?
Die breitet sich auch aus, aber auch das ist eine andere Geschichte an dieser Stelle.
Wohin könnten zum Beispiel bei Panikattacken die Leute evakuieren? Ne? Also wohin gehen sie, wohin werden sie flüchten, wohin kann man gehen? Aber eben vor allen Dingen auch, wohin breitet sich vielleicht ein Feuer, ein Rauch, ein Atemgas eben mit aus? Was übrigens auch bei Rauchgasvergiftung nochmal zur Atemwegsgifte gehört. Also das sollte man beachten. Wir hatten das schon mal, dass unser Ammoniaklager auch ein Leck hatte, ein Leckage, und dann in eine Windrichtung quasi geguckt wurde und gesagt wurde, okay, diese Stadtteile, die müssen jetzt alle mal Fenstertüren geschlossen halten, da lösen wir jetzt auch den Alarm aus, die Sirenen, und damit ist die Bevölkerung gewarnt.
Auch immer bei Erste Hilfe, ne? So bei, wenn ihr seht, da ist so ein LKW mit einer orangen Tafel, das klingt jetzt ganz aufregend, aber guckt bitte einfach mal, wie der Wind gerade läuft. Und stellt euch am besten bitte entgegengesetzt, also stellt euch auf die andere Seite, dass ihr mit dem Wind seid, aber dass ihr nicht Windrichtung und euch, dass ihr dazwischen steht. Das ist halt, kann doof werden.
Ja, ist so. Atomare Gefahren ist das letzte A mit dabei, und das muss jetzt nicht nur Atomkraftwerke betreffen oder den Castor-Transport. Gibt es die überhaupt noch?
Ich hab lange davon nichts mehr gehört. Nee, ne? Sonst war das ja gefühlt alle zwei Monate in der Nachrichten. Da setzen sich Menschen auf die Gleise.
So viele Atomkraftwerke haben wir ja auch nicht mehr. Die wurden ja, werden ja so langsam alle abgeschalten.
Wir haben jetzt noch ein, zwei Endlager. Wir haben auch eins hier in MacPom, gar nicht so weit weg. Aber das wurde, glaube ich, lange nicht mehr angesteuert.
Genau, aber warum trotzdem atomare Gefahren beachten? Natürlich können die immer wieder mal auch auftreten, sei es jetzt, dass so ein Endlager irgendwie was ausläuft. Aber wir haben atomare Gefahren ja nicht nur in Atomkraftwerken und zur Energiegewinnung.
Wir haben die sogar ganz in der Nähe und gar nicht mal so selten und so wenig. Jeder hat die in der Nähe. Jeder hat eine radiologische Praxis in der Nähe, je nach dem Krankenhaus in der Nähe.
Genau.
Und genau da geht es schon los.
Labore zum Beispiel
auch. Genau. Und genau da geht es los. Also gerade Röntgenstrahlen zählen erstmal so betrachtet als atomare Gefahren. Wenn man sich zu lange Röntgenstrahlen aussetzt, kann das Probleme, nicht zwingend akut und sofort, aber auf langfristiger Sicht.
Es geht ja um Strahlung, atomare Strahlung, und das hat eben nichts nur mit Uran oder Ähnlichem zu tun oder Plutonium, sondern eben allgemein Strahlung, die eben von solchen Quellen ausgeht. Ne? Genauso wie wir teilweise auch in Schulen immer mal so ein, zwei Dinge haben mit diesem Warnschild drauf, mit dem Atomwarnschild, um mal eben zu zeigen, das und jenes braucht man. Kontrastmittel zum Beispiel, auch mit unter, leicht angereichert, damit sie dann strahlen unter dem Röntgenbild oder anderen Geräten. Also das sollte man immer beachten, wenn da sowas eben ausläuft, frei rumliegt, ohne Schutz, ohne Bleischutz oder ähnliches, dann sollte man da definitiv drauf achten. Oder vielleicht ein Gerät sogar kaputt gegangen ist, was das eben mit beinhaltet. Gerade in Laboren bitte auch immer erfragen, womit wurde hier gearbeitet? Na, mit welchen Stoffen? Mit welchen chemischen Stoffen zum Beispiel?
Genau. Apropos chemische Stoffe.
Oh ja, war das eine Überleitung?
Ich bin beeindruckt. Ihr müsst euch ganz kurz vorstellen, ich sehe ja immer sehr aktuell, was Chris für eine Mimik und Gestik macht, und ich dachte, was will der jetzt von mir? Ah, C, ja natürlich, chemische Stoffe. Und da kann man eigentlich auch genau das zusammenfassen, was Chris gerade gesagt hat. Wir haben Labore, aber auch ganz viele verschiedene andere Institute, aber wir haben auch chemische Stoffe bei uns im Haushalt.
Oh ja, nicht nur wenig. Ne?
Und nicht ganz so wenig, denn ich bin mal ganz offen und ehrlich, wenn es um die Badreinigung geht, bin ich ein großer Freund der Chemie.
Mhm.
Und da kann es auch gar nicht viel genug sein.
Ey, da muss einem quasi die Nase schon abätzen, damit man weiß, das ist jetzt sauber.
Das ist jetzt sauber, gerade wenn es um Rohrreinigung und Co. geht.
Wir kriegen bestimmt Ärger.
Egal. So, wuff, hau rein.
Ja,
wir kommen aus dem Sektor und wir freuen uns einfach, wenn die Dinger so halbwegs irgendwie ein bisschen keimfrei sind und alles sauber.
Besser. Nichtsdestotrotz, chemische Stoffe.
Können die Dinger echt böse sein und gefährlich. Und das ist gar nicht jetzt nur der Geruch, es ist auch die Gefahr dahinter. Und das ist so die Hauptgefahr, die hat man in jedem Kindernotfallkurs. Das steht irgendwo im Hauswirtschaftsraum, irgendwo im Schuppen, ne, wenn Papa da irgendwie mit seiner Paste da, was auch, oder mit dem, wie heißt das, verdünnende Mittel, ich komme gerade nicht drauf,
Terpentin zum Beispiel,
und so rumspielt. Kinder erkennen diese Gefahren nicht, ne? Und dann sagen, oh, eine Flasche, super, da trinke ich mal. Das ist halt doof. Und Entschuldigung, wenn ich das gerade so ein bisschen ins Lustige ziehe, aber das ist halt eine Riesengefahr. Also entweder abschließbare Schränke, Schuppen abschließen und so weiter, also gerade vor Kindern schützen, aber auch bitte niemals irgendwelche Dinge in eine zum Beispiel leere Wasserflasche oder Colaflasche kippen und die einfach offen stehen lassen und nicht weiter beschriften. Alles schon erlebt.
Nicht mal mit Beschriftung, ganz ehrlich. Ja. Also dafür.
Also alles schon erlebt in der Rettung, dass denn auf einmal einer anfing, upsala, ich habe da irgendwie was Blödes getrunken. Und das war auch mal dieser Fall, den ich in der Notaufnahme hatte, davon habe ich mal erzählt, der quasi als Antidot Alkohol brauchte.
Ja, bei Methanolvergiftung zum Beispiel.
Richtig, weil er einfach das in eine Wasserflasche gekippt hat und blind einfach getrunken hat.
Postschutzmittel. Beispielsweise sind so.
Und das war dann so, hätte man vermeiden können.
Ja.
Und chemische Stoffe können natürlich, und da auch immer gucken, hey, mit was hattet ihr es zu tun? Auch bei chemischen Stoffen hilft euch zum Beispiel die Giftnotrufzentrale. Die auch wirklich, die anrufen könnt, hey, wir haben hier ein Problem, wir haben das und das. Es muss ja nicht alles oral eingeführt sein. Es kann ja auch eine Verätzung auf der Haut sein und so weiter und so fort. Auch da hilft die Giftnotrufzentrale. Muss das jetzt sofort abgeklärt werden? Brauchen wir Rettungsdienst dafür und so weiter und so fort.
Ja, eine chemische Gefahr ist auch übrigens in unserem Rettungswagen, oder? Unsere Medikamente, die sind eben auch chemische Stoffe, und wenn natürlich Patienten da was genommen oder wir vielleicht auch was zu viel gegeben haben, gehört das vielleicht auch mit zu einer Gefahrenlage mit dazu, zumindest für den Patienten dann wahrscheinlich auch oder uns, ne? Muss man dann mal gucken. Und da kommen wir zum nächsten, glaube ich, auch das E, das erste E von den vier, die wir haben, Erkrankung und Verletzung, ja. Also da ist natürlich immer Gefahr geboten. Ne? So haben wir jetzt zum Beispiel einen Infekt, der per Tröpfcheninfektion ausgegeben wird. Haben wir Blut, was ausläuft, was den Patienten gefährden könnte, was uns vielleicht auch gefährdet wegen einer Bluterkrankung. Ne? Also das alles könnte dazu führen, dass man diese Gefahr eben auch mal erkennen sollte. Und das gehört eigentlich zu unserem täglich Brot. Die Gefahr ist da ja immer da. Ne?
Aber man muss die Gefahr mal von der anderen Seite betrachten, denn man erlebt es ja immer viel, aber man will nicht ausfallen, weil dann müssen wieder Kollegen gefunden werden, wenn man selber krank ist, wenn man selber einen ordentlichen Infekt hat, mit Fieber und Co. Oder auch eben verletzt ist, zum Beispiel jetzt durch Sport am Bein, am Fuß oder eben auch am Finger. Also Werkzeuge, die wir durchaus ja für unser täglich Brot, für unsere Arbeit brauchen. Und Kollegen dann zur Arbeit kommen, dann sagen, nee, ich will nicht ausfallen, ich will keinen belasten. Das kann auch zu Problemen führen. Denn gerade so, ich sag mal, unbehandeltes Fieber, jetzt so auf Dauer oder einfach, du warst da schon ein paar Tage, da kommen noch diverse andere Dinge dazu, können zum Problem werden, weil dann habe ich auf einmal zwei Patienten im Einsatz, nämlich den, zu dem wir gerufen werden, plus den Kollegen. Ja. Also, ja, ich sage auch manchmal, deswegen muss man jetzt nicht zwingend zu Hause bleiben, aber spätestens, wenn Fieber losgeht, dann ist der Sack zu.
Ja,
dann
genau.
Meldet man, denn dafür hat jeder Verständnis.
Aber auch gefreut, jetzt ein Gruß an einen Freund, der jetzt gerade im Krankenhaus gelandet ist. Er hat mich gefragt, du Christian, ich habe jetzt, ich war krank, habe dummerweise gleich danach wieder Sport gemacht sofort, ne? Jetzt wieder krank, wieder Sport. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich aufstehe und Atemnot habe, und der ist wirklich jung noch. Ne?
Ja.
Er hat auch gesagt, du, sofort zum Hausarzt, Blutentnahme, ja klar, CRP-Werte, Entzündungswerte erhöht, Troponin Adrenalin erhöht, ja.
Myokarditis.
Myokarditis, genau. Jetzt liegt er im Krankenhaus, muss er das erstmal behandeln lassen. Das geht ganz schnell und ist übrigens nicht altersbedingt. Ne?
Nee, das geht nicht ohne. Also natürlich, ohne Frage, Ansteckung, Patientenansteckung, immer gucken, wie man das verhindern kann, Mundschutz, Vollanzug und so weiter und so fort. Aber auch auf sich selber gucken. Mhm. Ne? Und auch gucken, ich habe es auch erlebt, dass ein Kollege absolut, Entschuldigung, scheiße aussah. Der einfach nur käsebleich hat geschwitzt. Und ich denke so, Mensch, irgendwas stimmt da nicht mit dir. Und dann, erst dann kam er so ein bisschen aus sich raus. Und zum einen dachte ich, okay, bleibst mal schön hier, wir suchen jetzt mal Ersatz für dich. Mhm. Und dann sage ich, komm doch früher damit. Also wovor schämt er sich?
Genau, diese Scham vor der Krankmeldung. Also ja. Leute, wenn es euch nicht gut geht, meldet euch bitte. Ja, natürlich, es belastet irgendeinen anderen Kollegen, der jetzt für euch einspringt. Das ist auf jeder Arbeit so. Aber davor haben die Leute so Angst. Und nachher passiert euch was und dann kommt aber die Versicherung und sagt, ja, wieso, der war doch eigentlich krank. Oder sogar krank geschrieben und ist trotzdem zur Arbeit gekommen. Gibt's auch.
Das ist ganz heikles Thema.
Worst-Case-Ding, ne? Also richtig. Da bitte nicht zur
und
Arbeit
was
kommen.
Für mich auch immer sehr wichtig ist, eine Erkrankung muss ja nicht immer physisch sein, die kann auch psychisch sein. Und das ist auch erlebt im Kollegium. Ganz blödes Thema, ging aber im Großen und Ganzen um eine Trennungsgeschichte. Und die Kollegin war so fertig, die kam morgen schon komplett hinüber, also das hat man ihr angesehen, zum Dienst. Und das hat ewig lange gedauert, herauszufinden, was eigentlich los ist. Und das ist jetzt, ja, es ist nicht mein Job zu fragen, oh mein Gott, was ist dir passiert? Also, aber wenn man erkennt, das könnte Probleme geben in den nächsten Einsätzen, weil man muss einfach sich darauf verlassen, dass der Kollege fit ist und dass der eben voll dabei ist. Irgendwann ist sie herausgerückt mit der Sprache und ehrlich, auch sowas kann zu einer Gefährdung führen, einfach, ne? Weil es einfach, denn gibt es irgendeinen Triggerpunkt, sonst was dergleichen, in irgendeinem Einsatz, der ihn sie komplett abschalten lässt. Und das bringt einem auch nichts. Auch da muss man sagen, hey, wenn es nicht geht, dann geht es nicht.
Abschließend sei übrigens noch zu sagen an alle Kollegen, die mit Erkrankungen, also mit Infektionen zu tun haben, bitte schaut auch nach, welcher Schutz für euch geeignet ist. Ja? Also nur eine FFP-Maske aufsetzen reicht oft manchmal auch nicht. Vielleicht muss es dann doch mal ein wenig mehr Vollschutz sein. Dementsprechend gibt es auch Tabellen, die bei euch auch auf jedem RTW liegen sollten, zumindest in der Wache, um sich darüber zu informieren. Und da gibt es wirklich zu jedem Keim erstens Desinfektionsanleitung, zweitens auch, wie schütze ich mich und was habe ich danach in der Nachsorge vor allen Dingen zu tun. Beziehungsweise auch, wenn man es gar nicht bemerkt hat und es nachher rauskommt, bekommt ihr eventuell auch einen Anruf dann, dass das passiert ist. Bitte informiert euch auch, welche Maßnahmen getroffen werden sollten. Ihr seid natürlich dahingehend versichert bezüglich einer Prophylaxe beispielsweise durch Antibiose.
Das hatten wir bei uns beim ersten Tag, als wir zusammen gefahren sind, hatten wir ja auch so, mal gucken, was das wird.
Genau, richtig, ne? Deswegen da immer schön aufpassen.
Das nächste E ist so eins meiner Lieblingsthemen, zumindest in der Ausbildung. Elektrizität.
Ja.
Ist jetzt nicht schön, wenn man einen Stromschlag kriegt, auch vor allem von wem man den kriegt. Und ich wurde neulich schon sehr kritisch angeguckt. Und ja, ich weiß, dass das dumm war von mir. Aber mein Toaster hatte einen Defekt.
Ja, die Geschichte.
Mein Toaster hatte einen Defekt.
Ja.
Und ich wollte einfach mal gucken, ob diese Dinger, diese Drähte heiß werden.
Mhm. Ja.
Und hab denn da meinen Finger mal hingehalten in die Nähe.
Warum?
Weil ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass da ein bisschen Strom durchfließt.
Es glüht, es leuchtet. Es ist eines der wenigen Mittel, die anzeigen, dass sie warm sind.
Ja, nee, hat es ja nicht angezeigt. Ich wollte einfach gucken, ob es warm wird. Und dann hat es kurz mal flupp gemacht. Das Gute ist, mit neuen Stromkasten und so weiter, es fliegt ja sofort alles raus.
Gott sei Dank,
ja. Flockdunkel. Ja. Ging ganz schnell. Ja. Und mir ging's gut. Ich hab dann ein bisschen meinen Puls überwacht, es war alles fein. Dachte ich, oh Gott, was, das war total dämlich von dir und ich predige immer, mach das nicht. Weil ich immer sage, ja, der hat mit dem Messer im Toaster rumgespielt, was ein Idiot.
Okay, habe ich auch einmal früher als Kind gemacht, aber.
Oh Gott. Ja, ja. Elektrizität, das ist gar nicht so ohne.
Ja, das sind wirklich Drähte, müsst ihr sagen, wissen, da fließt wirklich Strom durch.
Ja, ja,
und durch diesen Elektronen, die Elektronenwanderung in diesen Drähten, entsteht Hitze und Reibung, die überall entsteht. Deswegen leuchten übrigens auch Lampen, so alte Glühlampen, ne, durch Glühdrähte. Ja. Da ist das eben so. Und aber schöne Erfahrung auf jeden Fall.
Absolut.
Genauso Elektrizität, ne? Föhn in der Badewanne. Nicht jeder hat das Glück, irgendwo einen FI-Schalter drin zu haben, hoffentlich. Ne? Aber so ein Ding da raus zu holen, wenn da jemand im Wasser liegt, bitte guckt noch nach, also ob da jemand vielleicht noch ein elektrisches Gerät oder sowas drin haben sollte.
Ich glaube, meine Eltern hatten mich nicht lieb als Kind. Also meine Spielzeuge für die Badewanne waren eine Ente und ein Föhn.
Was ist gemein. Ja, aber nicht nur das, auch der Defibrillator beispielsweise, den sollte man immer beachten. So viel Schlag gibt's da immer gar nicht. Aber es kann schon mal sein, dass der Arm danach so ein bisschen taub wird. Und wenn ihr irgendwo im Niederstrom, aber auch vor allen Dingen im Hochvoltagebereich arbeitet, dann bitte große Vorsicht, Abstand halten, vor allem im Hochvoltagebereich. Ne?
Die kann auch mal rüberfliegen,
die Blitze. Funken, die sprühen da richtig schnell über. Wir haben es leider letztens auch schon wieder gehört, ja, Kinder auf Güterwaggon gestiegen, passiert in Rostock gefühlt einmal pro Jahr, dass wir da leider irgendeinen Jugendlichen ja für tot erklären müssen, weil die einfach hochklären, macht es bitte nicht. Leute, ihr könnt das nicht einschätzen. Die arbeiten mit hohen Voltzahlen und das springt einfach über. Genauso das Klettern auf irgendwelche Strommasten oder ähnliches. Alter, da fährst du einmal falsch an und das war's. Ne?
Da fließen ein bisschen mehr Volt durch.
Genau, und da reicht's nicht, die Hand wieder ganz schnell wegzunehmen.
Nein. Richtig. Und auch dazu muss man sagen, wenn man zu so einem Notfall kommt, ne, es ist diese Elektrounfälle passieren natürlich auch auf Arbeit, in Betriebsstätten und so weiter. In der Regel ist da ja nicht nur einer. Ja. Das heißt, irgendjemand wird den großen roten Knopf drücken und mal alles ausschalten. Aber schaut und erfragt das auch zur Not, ob alles ausgeschaltet ist. Und dann ist es immer, gerade bei so einen Elektrounfällen, wenn ihr die Patienten untersucht, Punkt 1, bitte von der Stromquelle trennen, wenn der Strom ausgeschaltet ist, also nicht euch selbst in Gefahr bringen. Punkt 2, schaut ganz genau nach, ob es Ein- und Austrittsmarker gibt. Mhm. Das hat immer noch mal einen ganz großen Einfluss auf den weiteren Verlauf. Das sind wirklich fiese Gefahren. Und auch da, Elektrizität ist per se gar nicht sichtbar.
Ja.
Die kommt auf einmal, bupp.
Die ist da. Ne? Bam,
genau, bam. Die ist da und macht bupp. Und
was wir sehen, ist eher die Hitzeentwicklung.
Genau, in Form der Funken und Co. Das ist auch übrigens verdammt heiß, wo es ja wieder so ein bisschen Richtung Verbrennung läuft. Also auch das kein zu unterschätzendes Thema.
Richtig. Also immer aufpassen und über Blitze und Gefahren bei Blitze müssen wir uns nicht unterhalten. Ja, also wenn es gewittert, bitte irgendwas Sicheres aufsuchen, Fahrradischen Käfig, Auto, was auch immer, Gebäude, bitte nicht unter Bäume stellen, bitte nicht auf dem offenen Feld großartig rumwandern. Wenn ihr ein Gewitter habt, auch aus dem Wasser gehen übrigens, da immer aufpassen.
Aber apropos Hitze und heiß, da noch so ein E ist immer so ein bisschen Explosion.
Oh ja.
Auch da. Ich finde das immer ganz cool. Ich habe früher zum Beispiel Alarm für Cobra 11 geliebt.
Da explodiert ja jedes Mal was, ja.
Da explodiert jeden Tag was und nicht nur einmal. Ja. Da frage ich mich, Alter, wie viele Autos, die du wohl komplett durch den See gesetzt haben, meine Herren. Aber es war natürlich so, mit 14 Jahren war das mega. Das hat halt Spaß gemacht. Klar. Irgendwann habe ich dann gelernt, nicht jedes Auto explodiert sofort. Ganz im Gegenteil, eher ein Auto explodiert. Das dauert verdammt lange. Die meisten brennen halt irgendwie mal aus. Ist auch nicht schön, ohne Frage. Aber es besteht trotzdem immer noch so eine Restgefahr in der Explosion. Aber es müssen ja nicht nur Autos explodieren. Es können auch Explosionen entstehen, die gar nichts mit Feuer zu tun haben. Mhm. Es müssen sich auch mal wieder so ein bisschen in Richtung C, chemische Stoffe und so weiter. Irgendwelche Stoffe müssen sich treffen und der macht es bumm.
Ja, genau.
Und es kann mitunter richtig bumm machen.
Richtig. Ja. Auch Airbags, die zum Beispiel durch die Hitze plötzlich doch auslösen und rausfliegen, hatte ich auch schon mal gesehen beim Auto und plötzlich fliegt der Airbag da einmal komplett durch die Luft. Das eben mit dazu, genauso wie wenn Gase austreten, ja, bitte nicht noch ein Licht anschalten in der Wohnung oder irgendwie ein Feuerzeug anmachen, um zu gucken, was das ist. Ja, da macht es auch einmal bumm und gerade so Explosionen, die können schon ordentlich für Schäden sorgen, nicht nur im Trommelfell, sondern auch in der Lunge und in diese Verbrennung massiv und viele andere Organschädigungen. Immer eine Angst übrigens, die ich auch immer habe, wenn wir in einem Gefahrenbereich sind, wo irgendwas brennt, wo irgendwas vorkommt. Wenn ich zum Beispiel ins Auto steige und dort zwar schon Airbags aufgegangen sind, aber nicht alle. Mhm. Ist es denn so, dass die Airbags danach noch aufgehen? Du als Feuerwehrmann hast da ja so ein, zwei Erfahrungen gemacht.
Die können aufgehen. Die haben ja, also ein Airbag funktioniert ja prinzipiell relativ einfach. Es gibt vorne verschiedene Sensoren an den Autos. Sobald die einen Impact spüren, springt der Airbag auf. Die ganz neuen Autos haben ja sogar mit Sitzerkennung. Das heißt, da wo jemand sitzt, springen alle Airbags aus und die anderen bleiben manchmal sogar noch zu.
Ja.
Und dann wird es halt spannend. Denn Auto mit Unfall und so weiter, dann sind diverse Dinge geschädigt, auch die Sensorerkennung logischerweise. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Fahrer hat im Auto und will über den Beifahrersitz retten, kann es durchaus passieren, wenn man gewisse Vorsichtsmaßnahmen nicht ergreift, dass dann Airbag auffliegt.
Ja.
Und das tut übrigens scheiße weh.
Nicht nur das, es kann tödlich sein.
Es kann am Ende tödlich sein.
Kollegen verloren dadurch, ja.
Genau, man muss sich einfach überlegen, wir gehen da mit Händen da rein mit Vollschutz. Auf einmal knallt so eine fette Faust, volles Brett gegen deinen Kopf. Und so ein Helm mit seinem Gewicht, der das Ganze nochmal ein bisschen aufsummiert, mit der Kraft, und dein Körper bzw. dein Kopf komplett ohne Vorbereitung die Gegend geschossen wird, ist absolut tödlich.
Ja.
Jetzt sagt man, dann wird einfach mal die Batterie abgeklemmt, das macht die Feuerwehr auch. Die klemmt die Batterie ab, das ist denn der Job des Ganzen. Aber auch da muss man sagen, bei den neuen Autos ist es gar kein, gar nicht mehr so leicht, eine Batterie abzuklemmen.
Richtig.
Denn die ist oft gut versteckt. Man muss da irgendwas abholen, vor allem wenn man keine Ahnung von Autos hat, macht es das auch nicht gerade einfacher. Das heißt, um mal wieder auf den Rettungsdienst zu kommen, kommt man auf einen Unfall zu, sieht, okay, hier sind erstmal alle Airbags aufgegangen. Ist das gut? Ne? Schaut wirklich über die Bereiche, wo kein Airbag aufgegangen ist. Es kann auch mal passieren, dass einer da sitzt und der Airbag ist nicht aufgegangen. Guckt bitte, dass ihr nicht zwischen Airbag und Patienten seid. Denn genau, das macht echt Probleme. Schaut, dass ihr einfach dann von der Seite arbeitet, wo einfach der Airbag euch nicht treffen kann.
Ja, aber beachtet auch, dass es auch Seiten-Airbags gibt, ne?
Ja, aber
genau, nichtsdestotrotz.
Wenn die Tür jetzt auf ist wirklich und so weiter. Das sei
Helm
jetzt
ist auf jeden Fall Pflicht.
Helm ist immer Pflicht, gerade bei solchen Sachen. Gerade wenn man dann auch, wenn die Batterie abgeklemmt ist, also die Gefahr beseitigt ist, wenn man ins Auto steigt, ist ein Helm immer Pflicht. Ja. Gerade wenn es nachher ums Rausschneiden geht und so weiter, kann so ein Helm vor vielen Gefahren schützen. Also ja, mit Airbags, das ist gar nicht ohne.
Hab halt immer nur so ein bisschen, weil es wird ja meistens durch einen kleinen Funken ausgelöst, einen Stromimpuls, da wird der Airbag ausgelöst, dass dieser auch trotz abgeklemmter Batterie irgendwie leicht entstehen kann. Und da aufgeht, also deswegen aufpassen, vor allem wenn da manipuliert wird am Auto.
Spannend sind ja wirklich jetzt E-Autos, Hybride und vor allem auch so Autos. Hab selbst so einen, musste ich erstmal lernen, mit so einer kleinen Zusatzbatterie.
Rekuperation, ja.
Und das ist alles ganz schön spannend und ich finde das unfassbar gut, dass die Feuerwehrleute, die in diesen Bereichen eben auch mit der technischen Hilfe ausgestattet sind, da so enorm gut geschult werden. Und es gibt ja auch mittlerweile für alle Autos eine Gefahrenkarte.
Ja.
Beziehungsweise, ich habe das neulich mal entdeckt, zufällig. Da gibt es einen kleinen QR-Code an der Sonnenblende. Den kann man machen und dann hat man sofort eine Autokarte, wo was oder wo was ist, was gefährlich werden könnte für Retter.
Genau, aber cool, auf jeden Fall spannend. Die Feuerwehr, die rennt nämlich nicht immer nur mit Schere Speize rum, sondern die haben auch ein Tablet dabei und mittlerweile wird da eben einfach auch mit reingeguckt.
Genau, und über die Fragestellnummer lässt sich vieles rausfinden. So, kommen wir zum letzten E, das mal zu schaffen, ist der Einsturz. Das ist eine Gefahr, mit der wir im Rettungsdienst
hoffentlich
und in der Regel eben keine großen Berührungspunkte haben. Die ist vor allem aber für Feuerwehrleute sehr wichtig, gerade bei Bränden im Innenangriff. Also im Innenangriff heißt, Feuerwehrleute gehen in ein brennendes Gebäude unter PA, also unter Pressluftatmung, gehen sie rein, wollen was löschen, wollen Leute retten. Und da muss man immer diese Gefahr des Einsturzes mit in Betracht ziehen. Denn Feuer zerstört eben die ganzen Strukturen, auch von tragenden Elementen, tragenden Decken, tragenden Wänden, sodass gewisse Dinge einstürzen können. Und das ist immer so die größte Gefahr, wenn es Einsturz heißt und Kontakt zum Feuer, wenn man verloren, dann geht ganz, ganz viel Panik einmal in der Runde rum. Und im Rettungsdienst kann das gewissermaßen natürlich treffen, aber dann eher massiv unvorbereitet. Wenn auf einmal, mein Dilemma wäre wirklich immer, ich stehe irgendwo auf einer Baustelle und auf einmal kommt irgendwas runtergeflogen, weil es noch nicht gesichert war.
Tatsächlich vor 2 Jahren bei mir passiert, also Gott sei Dank war ich nicht in der Grube, aber wir wurden zu einem Einsturz, also es wurde was ausgehoben mit dem Bagger. Ja. Ein Kollege ist ohne Absicherung reingegangen und plötzlich ist die Seitenwand einfach, also die Erde einfach auf ihn draufgestürzt. Ja. Ne? Das kann passieren. Oder halt auch ein tödlicher Unfall, wo 2 Freunde einen Tunnel gegraben haben, einfach so in ihrem Garten, weil sie da irgendwie, keine Ahnung, was sie da machen wollten. Ja, und der Tunnel dann einfach eingestürzt ist.
Ja.
Ne? Ganz tragischer Unfall. Also sowas sollte man immer beachten und dementsprechend auch immer mal gucken, wenn man irgendwo reingeht. Vielleicht auch Ruinen. Ne? Verlassene Ruinen.
Genau.
Gucken, ob man da nicht doch in Gefahr ist, sobald man sich da auf irgendeine Ebene, auf irgendein Stockwerk begibt, ne? Treppe, was auch immer.
Das war, man nennt es 4A1C4E-Regel. Das THW hat sich darüber auch nochmal Gedanken gemacht. Das ist auch gar nicht so alt und hat das Ganze ein bisschen erweitert.
Habe ich auch schon gehört, ja.
Genau. Und da hat sie so, boah, jetzt ey, noch mehr Buchstaben. Ne? Das Ganze nennt sich dann 5ABCD5E-Regel.
Oh Gott, ja.
Wow. Aber keine Sorge, wir gehen jetzt nicht jeden Buchstaben wieder erneut durch, sondern nur die jetzt hier einfach hinzukommen. Das zusätzliche A steht für Absturz. Vor allem spannend, glaube ich, in der Höhenrettung, Bergrettung und so weiter und so fort. Da und aber auch Sandkuhlen, Kiesgruben haben wir auch hier, Baggerseen und so weiter.
Und Steilküsten.
Unsere Steilküsten irre aufpassen.
Absolut. Ne?
Also das sind immer Gefahren. Das B, was mir immer gefehlt hat, und weil ich habe nie drüber nachgedacht, Brand. Ja, logisch.
Natürlich.
So ein Brand kann gefährlich werden.
Brennt was, ja.
Ja, genau. Und auch da ist es im Rettungsdienst, werden wir ganz oft zu einer Brandabsicherung gerufen. Und das kann von, ich mache hier ja eh nichts, ich stehe jetzt hier nur als Deko, zu, so Leute, wir haben jetzt hier 5 Verletzte und Attacke. Ne? Das geht ganz schnell und vor allem muss man auch mal immer so ein bisschen beobachten und immer Kontakt mit der Einsatzleitung der Feuerwehr halten. Wie entwickelt sich dieser Brand gerade? Sollte ich gegebenenfalls vielleicht sogar mal mein Auto hier wegbewegen, weil das könnte gleich mal in den Fokus geraten, das Ganze.
Ja.
Nicht zu unterschätzende Gefahren.
Ja.
Und genau, dann das D, was auf einmal mit dazu gekommen ist, ist der Durchbruch. Aber das ist im Endeffekt auch so ein bisschen mit dem Einsturz zu assoziieren.
Genau, ja.
Aber da geht es vor allem, ich habe das selbst erlebt, nicht ich, aber der Patient war denn einfach, dass der in einem alten Holzschuppen durch die Gegend gegangen ist, auf der zweiten Etage und die Decke einfach zu morsch war und er da eingestürzt ist. Okay. Und das einfach ein Durchbruch war in dem Sinne und er nach unten gefallen ist.
Ja, okay.
Einsturz wäre so meine Assoziation dafür. Aber auch, und das E, was jetzt als fünftes E dazu kommt, für mich sehr spannend, ertrinken.
Okay, ja, gut, das gehört
mir irgendwie zu. Wir haben ja durchaus hier einen Spot, nennt sich Ostsee, der durchaus dazu prädestiniert. Und jetzt die letzten Zahlen der Badetoten diesen Jahr haben wir so ein bisschen zur Sorge aufgerufen.
Genau, das ist
wieder ordentlich angestiegen.
Strömungen werden unterschätzt, auch diese Sogwirkung teilweise an, also egal, ob es am Fließgewässer ist, an Wehren ist oder eben direkt auf der offenen See, das wird massiv unterschätzt, Leute. Und da gibt es viele Schilder, darauf achten die Leute nicht. Ganz, ganz schlimm, ne? Genauso wie von der Brücke in unbekanntes Gewässer springen, unten ist irgendwas, da schmeißen Leute was rein oder ihr wisst nicht, wie tief das ist. Bups, haut euch den Kopf an, ertrinkt. Super, ne? Sollte man also bitte alles nicht machen. Ich glaube, resümieren sollte man auf jeden Fall aus dem Fall noch, was ist die Folge daraus, wenn wir eine Gefahr erkennen, wenn wir merken, es ist was gefährlich, ist natürlich erstmal sich aus der Gefahr rausbewegen und vor allen Dingen nicht immer unbedingt die Gefahrenquelle beseitigen, sondern eher den Menschen wegbringen davon, wenn es nicht anders geht.
Richtig.
Ne? Also auch brennende Personen zum Beispiel, gut, da muss man die Gefahr beseitigen, indem man eine Decke draufhaut, ne?
Genau, beispielsweise. Dann ist, um wieder zur Gamsregel zurückzukommen, einfach die Spezialkräfte nach vorne. Spezialkräfte ist jetzt nicht das GSG-9 oder sonst was dergleichen. Mhm. Spezialkräfte ist Feuerwehr, Rettungstaucher, Rettungsschwimmer, Hundeführer, Suchtrupp, whatever.
So
ne, da gibt es durchaus einiges an Spezialkräften, wofür wir primär erstmal gar nicht ausgebildet worden sind. Von daher, begebt euch nicht selbst in Gefahr. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Und auch für die nicht im Rettungsdienst sind an dieser Stelle, auch als Ersthelfer, begebt euch bitte nicht selbst in Gefahr.
Ja.
Das sollt ihr nicht, das dürft ihr vor, also das dürft ihr nicht, weil es schadet eure eigene Gesundheit. Also macht es nicht.
Mhm.
Und für mich kommt immer dieser klassische Fall, und die Frage kriege ich ganz, ganz oft gestellt: Du fährst nachts durch einen Wald, siehst da ein Auto warnblinkend irgendwo im Graben liegen und kein Mensch ist da.
Mhm.
Wenig befahrene Straße. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu deiner Aussage von vorhin. Nur der Notruf reicht nicht.
Ja, genau.
Man hat aber leider immer wieder von diversen Maschen gehört, die dann durchaus für eine Gefahr sorgen, weil es dann einfach ein Autokidnapping wird oder und so weiter und so fort, Raub. Doch da gibt es mittlerweile Urteile, die sagen, jupp, das reicht. Man fährt vorbei, ruft die Polizei an oder den Rettungsdienst, hey, hier liegt ein Auto im Graben, traue mich aber nicht anzuhalten, es ist dunkel, ich sehe nicht, ich kann nicht erkennen, ob dir irgendwo ein Schaden vorliegt. Der hat einen Warnblink an, ich würde gerne weiterfahren. Dann ist das erstmal gut und völlig okay.
Und da ist, glaube ich, auch das, was nicht nur die Ersthelfer dann machen sollten, sondern auch vor allem die Rettungskräfte auch eine Lagemeldung über das Ganze. Ne? Also sobald ihr wisst, da ist irgendwas in Gefahr oder ihr habt die Lage so ein bisschen gesehen, es gibt ja diese Lage auf Sicht, ne? Und dann nochmal eine erweiterte Lagemeldung, das bitte einmal mitmelden und nicht nur sagen, ich brauche jetzt hier mal die Feuerwehr, sondern was ist da konkret? Haben wir zum Beispiel bei Gefahrenstoff auch die Gefahrenstoff-Warntafel.
Orange, genau.
Orange mit Nummern drauf. Die Nummern müssen euch gar nichts sagen. Ne? Manchmal machen das eher die Rauten, die euch dann sagen, ob es explosionsfähig ist oder ähnliches oder brennen kann, was auch immer. Aber diese Zahlen, die sagen der Feuerwehr auf jeden Fall was. Und wenn man da diese Zahlen eingibt, dann weiß man schon, oder sollte man auch am Telefon schon mal mithören und sagen, okay, wenn Sie sagen, ich soll da jetzt weggehen, dann gehen Sie bitte auch weg und machen nicht den Helden erst noch. Ne?
Richtig, ganz genau. Ich höre schon. Wir sind wieder durch für heute.
Ja.
Also das war so schnell vergangen.
Es ist aber so, wenn man so eine Regeln ausführlich bespricht, dann ist es halt auch ein bisschen länger, nicht?
Ja, und das ist auch mal sinnvoll.
Natürlich. Ne? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was draus gelernt. Vielleicht haut ihr das eine oder andere ja auch nochmal dazu raus. Wir lassen uns immer gerne belehren von den Kolleginnen und Kollegen der Spezialkräfte, die uns dazu immer gerne was sagen können. Ja, und ansonsten, wie gesagt nochmal, wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge und so weiter, retterview.de/Frage. Einfach eingeben, dann kommt ihr bei uns raus und könnt in den Podcast auch mal was reinhauen. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten kann ich euch nur sagen, auf der Retterview-Seite funktioniert die Mitgliederanmeldung weiterhin ganz gut. Die Leute melden sich immer weiter an und auch das Passwortproblem haben wir übrigens gelöst. Ja, wir haben nochmal an alle einen Passwortlink rausgeschickt für den Fall, dass ihr euer Passwort nicht mehr zurücksetzen konntet. Das technische Problem haben wir auch gelöst. Wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare unter der Folge. Jede Folge hat ihre eigene Seite. Da könnt ihr was drunter kommentieren. Dann lesen wir nämlich auch noch ein bisschen durch.
Freuen wir uns tierisch drauf.
Ja.
In diesem Sinne, habt ganz tolle Tage, viel Spaß bei allem, was jetzt ansteht. Genießt den Sonntag, den restlichen, wenn ihr es auf den Sonntag hört, wenn ihr es woanders hört, genießt einfach den Rest des Tages. Bis ganz bald.
Bis dann.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.